Klingeling. So. Also machen wir hier weiter bei irgendwo in der Mitte quasi. Wenn wir sagen, die Liebe sei eine Aktivität, so stehen wir einer Schwierigkeit gegenüber, die in der Mehrdeutigkeit des Wortes Aktivität liegt. Unter Aktivität im modernen Sinn des Wortes versteht man gewöhnlich eine Tätigkeit, die durch Aufwand von Energie eine Änderung in einer bestehenden Situation herbeiführt. So betrachtet man jemanden als aktiv, wenn er geschäftlich tätig ist. Wenn er Medizin studiert, am Fließband arbeitet, einen Tisch herstellt oder Sport treibt. Allen diesen Tätigkeiten ist gemeinsam, dass sie sich jeweils auf ein bestimmtes äußeres Ziel richten, welches man erreichen möchte. Nicht berücksichtigt wird dagegen die Motivation der Aktivität. Nehmen wir zum Beispiel einen Menschen, der sich durch ein tiefes Gefühl der Unsicherheit und Einsamkeit zu pausenlosen Arbeiten getrieben fühlt. Oder in einem anderen den Ehrgeiz oder Geldgier treibt. Oder einen anderen den Ehrgeiz oder Geldgier treibt. In all diesen Fällen ist der Betreffende der Sklave einer Leidenschaft und seine Aktivität ist in Wirklichkeit Passivität, weil er dazu getrieben wird. Er ist ein Leidender. Er erfährt sich in der Leideform passiv und nicht in der Tätigkeitsform aktiv. Er ist kein Tätiger. Er ist nicht selbst der Akteur. Also das verstehe ich aber nicht. Also die Liebe, Aktivität, mehr durch Schwierigkeit. Schwierigkeit des Wortes Aktivität, Mehrdeutigkeit des Wortes Aktivität. Unter Aktivität im modernen Sinne des Wortes versteht man eine Tätigkeit, die durch Aufwand von Energie, bla bla bla. So betrachtet man jemanden als aktiv. Na gut, okay, also nicht berücksichtigt wird dagegen die Motivation der Aktivität, aber das ist ja gar nicht Gegenstand. Motivation der Aktivität spielt doch erstmal überhaupt keine Rolle, ob es eine Aktivität ist. Naja. Naja. Okay. Also die Brücke ist mir nicht ganz klar, das ist überhaupt zu viel Wortspielerei hier eigentlich. Im Gegensatz dazu hält man einen Menschen, der ruhig dasitzt, sich der Kontemplation hingibt und dabei keinen anderen Zweck und kein anderes Ziel im Auge hat, als sich selbst und sein Einssein mit der Welt zu erleben, für passiv, weil er nichts tut. In Wirklichkeit aber ist diese konzentrierte Meditation die höchste Aktivität, die es gibt. Eine Aktivität der Seele, deren nur der innerlich freie, unabhängige Mensch fähig ist. Ist mir auch zu viel. Naja. Die eine Auffassung von Aktivität, nämlich unsere moderne, bezieht sich auf die Verwendung von Energie zur Erreichung äußerer Ziele. Die andere bezieht sich auf die Verwendung der dem Menschen innewohnenden Kräfte ohne Rücksicht darauf, ob damit eine äußere Veränderung bewirkt werden kann oder nicht. Am klarsten hat Spinoza diese Auffassung von Aktivität formuliert. Das kann ja Spinoza hier einer von deinen Jungs. Bei den Affekten unterscheidet er zwischen aktiven und passiven Affekten, zwischen Aktiones und Passiones.
Das haben wir schon.
Wenn der Mensch aus einem aktiven Affekt heraus handelt, ist er frei. Ist er Herr dieses Affekts. Handelt er dagegen aus einem passiven Affekt heraus, so ist er ein Getriebener, das Objekt von Motivationen, deren er sich selbst nicht bewusst ist. So gelangt Spinoza zu der Feststellung, dass Tugend und Vermögen, also Vermögen ist die Macht, etwas zu bewirken, ein und dasselbe sind. Und das hatte ich ja vorhin auch nicht so richtig kapiert. So gelangt Spinoza, dass Tugend und Vermögen sind ein und dasselbe. Was ist eine Tugend? Tugend ist was Gutes. Meint er das im aristotelischen Sinne? Wahrscheinlich.
Tugend im Aristoteles ist ein Habitus.
Was angeborenes.
Nee, ein Habitus hat man sich also erworben, indem man immer wieder eine bestimmte Handlung ausführt, indem man immer wieder zum Beispiel mutig handelt, gewinnt man so einen Habitus.
Okay.
Also des Mutigen, des Mutigseins. Ein
Charakteristikum, eine Eigenschaft.
Mhm.
Und das
aber
und
erworben, die ist erworben. Die Tugenden sind erworben.
Okay, na dann macht das ja auch Sinn hier. Das Tugend und Vermögen, also das also macht etwas zu bewirken. Also
und Habitus ist noch was anderes als eine aktuelle Handlung. Also Habitus heißt, ich bin in der Lage, tugendhaft zu handeln. Und was anderes, aber ich muss es gerade nicht. Auch wenn ich gerade nicht tätig bin, habe ich trotzdem den Habitus dazu, also das Vermögen. Und wenn ich dann aktuell hinhandle, ist das nochmal was anderes als so eine die aktuelle Handlung, wo sich dann die Tugend dann wirklich auch zeigt, wo sich auch der Habitus dann zeigt.
Also der Akt an sich.
Der Akt an sich, genau.
Die mutige Handlung dann. Ja gut, dann macht es ja hier Sinn, das Tugend und Vermögen. Also wenn er Vermögen als Macht etwas zu bewirken, das ist ja noch gar nicht eine aktive Tat.
Das ist noch gar nicht das Aktuelle.
Das ist ja erstmal quasi selbst, so ein bisschen wie Selbstwirksamkeit.
Das ist halt diese Fähigkeit.
Oder wie heißt denn das? Kompetenz heißt das, glaube ich, in der Psychologie. Du musst überhaupt zu einer Tat erstmal kompetent sein, dass du überhaupt das machst. Also dass wir erstmal damit, also Tugend und Vermögen sind ein, das, okay. Neid, Eifersucht, Ehrgeiz und jede Art von Gier sind Passiones. Die Liebe dagegen ist eine Aktio, die Betätigung eines menschlichen Vermögens, das nur in Freiheit und nie unter Zwang möglich ist. Also Passiones waren diese Leidenschaften.
Passions.
Er unterscheidet zwischen Aktiones und Passiones.
Ich sag ja schon,
aktive und passive Affekte. Also es gibt passive Affekte und aktive Affekte.
Ja, die Leidenschaften, sag ja schon, dass der Name Leidenschaft, dass da Leiden drin ist, dass du passiv bist. Das Passive ist ja das Leiden.
Na gut, aber an anderer Stelle bezeichnet du auch Liebe als leidenschaftlich, oder?
Nee, das würde ja gerade nicht.
Also mit diesem Wort leidenschaftlich habe ich so Probleme.
Also Passion ist die Leidenschaft und Leidenschaft sagt ja schon, steckt ja schon das Leiden drin, erleiden, das heißt, dass dir wieder was widerfährt, also was Passives. Ja. Und das Aktive ist das Gegenteil.
Na gut, aber er bezeichnet ja hier Neid, Eifersucht, Ehrgeiz und jede Art von Gier als Passion.
Das ist ja nicht etwas, was du freiwillig tust, sondern das widerfährt dir ja. Du wirst am Anblick eines Reichen.
Was du selber tust, das sind ja Emotionen, Neid, Eifersucht, Ehrgeiz.
Ja, aber solche Emotionen, die du nicht selber steuern kannst, die du selber nicht hervorbringst. Und Liebe ist scheinbar was anderes.
Na, Liebe ist eine Aktion, eine Betätigung eines menschlichen Vermögens, das nur in... Okay. Ja. Also so eine Aktion, also so eine... Also mir ist diese Unterteilung immer zu einfach irgendwie. Ich bezeichne irgendwas als Gruppe passive Affekte und das sind dann alle negativen Sachen und aktive Affekte sind alle positiven Sachen. Zwischen Aktiones und aktive Affekte. Wenn ein Mensch aus einem aktiven Affekt heraus handelt, ist er frei. Okay, aber es ist ein aktiver Affekt.
Ja, das ist ein bisschen seltsam, also diese Formulierung, weil Affekte eigentlich generell als passiv verstanden werden. Das ist irgendwie, Kant spricht ja zum Beispiel vom affiziert werden, aber da meint er einfach nur damit das Gegenstellen, also er meint das auf dieser Wahrnehmungsebene, auf so einer grundlegenden Erkenntnisebene, dass wir uns Gegenstände affizieren, sozusagen wie eine Empfindung auslösen.
Ja,
das ist dann sozusagen, das ist vielleicht auch schon so ein Affekt, aber Affekt hier in der Psychologie ist es was anderes. Aber es ist ja eher so, man sagt ja zum Beispiel auch, er hat aus dem Affekt gehandelt, wenn es ums Recht geht, dass man dann irgendwie da auch wieder...
Ja, in dem Sinne,
dass irgendwie auch ein bisschen das Schuld oder das Schuldmaß herabsetzt.
Ja.
Wenn man aus dem Affekt kann, dann was anderes, als wenn man planmäßig kann, ja. also bewusst absichtlich, weil das ist dann wieder, das wäre nämlich dann sowas wie eine Aktivität, während dieses im Affekt handeln schon mehr so eine Passivität dahinter steckt. Ich habe aus dem Affekt gehandelt, also es ist mir einfach widerfahren. Ich hatte mich nur unter Kontrolle, während wenn ich jemandem bewusst oder absichtlich wehtue, das schon irgendwie einfach noch schärfer bewertet wird.
Ja, aber es planmäßiges Vorgehen ist.
Naja, aktiv, das ist halt, weil ich aktiv war, während beim Affekthandeln ich dann eher passiv war. Ja. Aber hier gibt es ja scheinbar eher.
Ja, was heißt passiv? Also ich glaube, Affekt wird halt in diesem Sinne, im juristischen Sinne oder auch im psychologischen Sinne, es wird, glaube ich, ein Affekt so gesehen. Es ist eine Emotion, mit der du.
Das widerfährt
mit
mir.
Der du in dem Moment, mit der du in dem Moment nicht umgehen kannst, also die zu viel für dich ist. Das ist ein Affekt letztlich, eine starke emotionale Regelung.
Die du selber nicht kontrolliert. Herbeigeführt hast, die du selber nicht.
Ja gut, das hast du Emotionen ja nie. Also.
Na, aber ihr meinte er Liebe ja schon. Es gibt ja auch aktive Affekte.
Ja gut, er sagt ja generell, Affekte sind ja sowohl passiv als auch aktiv. Mhm. Also er macht, es ist eine andere Bedeutung von Affekt. Mhm. Aber wie gesagt, mir ist das ein bisschen zu einfach hier. irgendwie zu sagen, ja, Neid, Eifersucht, Ehrgeiz, das sind die Passionen, passiv und das, das
und Liebe, ist aktiv.
Liebe ist aktiv und das ist nie unter Zwang möglich, nur in Freiheit. Und, na gut, okay. Ja, schön. Okay, Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt. Sie ist etwas, das man in sich selbst entwickelt, nicht etwas, dem man verfällt.
Ja, eben, und das ist nämlich bei manchen...
Ja, das ist das Aktive, was er meint.
Ja, bei manchen also Vorstellungen von Liebe sagt man ja auch, es ist eher wie ein Widerfahrenes. Ich wäre getroffen vom Pfeil des Amor und ich kann überhaupt nichts dafür. Es widerfährt mir die Liebe. Aber das will er ja gerade nicht sagen.
Ja, nee, dass man selber... oh gut, darauf will der Fromm ja generell hinaus, dass Liebe was...
Das Aktive
das,
ist.
Das sind jetzt wahrscheinlich wieder seine Worte hier, nicht unbedingt oder also nicht unbedingt vom Spinoza. Ja, ist eine Aktivität und kein Passiveffekt. Ganz allgemein kann man den aktiven Charakter der Liebe so beschreiben, dass man sagt, sie ist in erster Linie ein Geben und nicht ein Empfang. Ah, jetzt kommen wir endlich wieder auf das Geben zurück.
Die Brücke ist das die Aktivität.
Ja. Man kann den aktiven Charakter der Liebe so beschreiben, dass man sagt, sie ist ein Geben, nicht ein Empfang. Was heißt Geben? So, jetzt kommt. Toll. So einfach die Antwort auf diese Frage scheinen mag, ist sie doch tatsächlich doppelsinnig und ziemlich kompliziert. Das verbreitetste Missverständnis besteht in der Annahme, geben heißt etwas aufgeben, dessen man damit beraubt wird und das man zum Opfer bringt. Jemand, dessen Charakter sich noch nicht über das Stadium der rezeptiven, ausbeuterischen oder hortenden Orientierung hinaus entwickelt hat, erfährt den Akt des Gebens auf diese Weise. Also quasi als, wenn ich was gebe, dann gebe ich auch irgendwas auf. Dann erbringe ich ein Opfer.
Dann gebe ich was weg.
Ja, und dass es halt bestimmte Charaktere gibt, die das unter Geben verstehen. Rezeptive, ausbeuterische oder hortende Orientierung. Ja, okay, kann man sich halbwegs zusammenreimen. Der Marketingcharakter ist zwar bereit, etwas herzugeben, jedoch nur im Austausch für etwas anderes, das er empfängt. Zu geben, ohne etwas zu empfangen, ist für ihn gleichbedeutend mit betrogen werden. Ja, genau, da kommt jetzt hier die Klammer zu den genannten charakterorientierten Vergleiche Fromm 47. Also das ist dann die, ja, wie heißt denn das Buch? Ja, lese ich das nächste Mal. Oder ist der Marketingcharakter, ist da glaube ich ganz bestimmt irgendwie, den er so als ansieht, als Charakter, der hauptsächlich vorkommt. Und der durch den Kapitalismus quasi geprägt ist. Menschen, die im Wesentlichen nicht schöpferisch orientiert sind, empfinden das Geben als eine Verarmung. Die meisten Menschen diesen Typs weigern sich daher, etwas herzugeben. Manche machen aus dem Geben eine Tugend im Sinne eines Opfers. Sie haben das Gefühl, man sollte eben deshalb geben, weil es so schwer fällt. Das Geben wird erst dadurch, dass sie bereit sind, ein Opfer zu bringen, für sie zur Tugend. Für sie bedeutet das Gebot, geben ist seliger denn nehmen. Dass es besser sei, Entbehrung zu erleiden, als Freude zu erfahren. Ja, dann vielleicht so als religiöse Menschen interpretieren. Für den produktiven Charakter, das ist seine positivste Variante, wenn mich nicht alles täuscht. Für den produktiven Charakter hat das Geben eine ganz andere Bedeutung. Für ihn ist Geben höchster Ausdruck seines Vermögens. Gerade im Akt des Schenkens erlebe ich meine Stärke, meinen Reichtum, meine Macht. Dieses Erlebnis meiner gesteigerten Vitalität und Potenz erfüllt mich mit Freude. Ich erlebe mich selbst als überströmend, hergebend, lebendig und voll Freude. Klammer, vergleiche die Begriffsbestimmung von Freude als Übergang des Menschen von geringerer zu größerer Vollkommenheit in Spinozas Ethik, Teil 3. Klammer zu. Geben bereitet mehr Freude als Empfangen nicht deshalb, weil es ein Opfer ist, sondern weil im Akt des Schenkens die eigene Lebendigkeit zum Ausdruck kommt. Es dürfte nicht schwerfallen, die Richtigkeit dieses Prinzips zu erkennen, wenn man verschiedene spezifische Phänomene daraufhin untersucht. Das elementarste Beispiel finden wir im Bereich der Sexualität. Der Höhepunkt der männlichen Sexualfunktion liegt im Akt des Gebens. Der Mann gibt sich selbst, gibt sein Geschlechtsorgan der Frau. Im Augenblick des Orgasmus gibt er ihr seinen Samen. Er kann nicht anders, wenn er potent ist. Wenn er nicht geben kann, ist er impotent. Bei der Frau handelt es sich um den gleichen Prozess, wenn er auch etwas komplexer abläuft. Auch sie gibt sich, sie öffnet die Tore zum Innersten ihrer Weiblichkeit. Im Akt des Empfangens gibt sie. Wenn sie zu diesem Akt des Gebens nicht fähig ist, wenn sie nur empfangen kann, ist sie frigid.
Bei ihr. Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe auch gar nicht diese Brücke hier.
Sie öffnet die Tore zum Innersten ihrer Weiblichkeit im Akte des Empfangs.
Im Akt des Empfangs
gibt sie. Wenn sie zu diesem Akt des Gebens nicht fähig ist, wenn sie nur empfangen kann, aber das ist das. Warum, wenn sie. Ach, wie geht denn das? Ich dachte, im Akt des Empfangs gibt sie auch. Wie kann sie denn da nur empfangen? Das verstehe ich, ne? Weil hier steht ja schon, im Akt des Empfangens gibt sie, wenn sie zu diesem Akt des Gebens nicht fähig ist. Also es gibt auch einen Empfang ohne Geben.
Ja. Ja, der Akt des Empfangens und der Akt des Gebens irgendwie, ja, das muss zusammenkommen. Im Akt des Empfangens gibt sie. Also im Akt des Empfangens erfolgt gleichzeitig ein Akt des Gebens.
Aber nicht immer.
Wenn es zu diesem Akt des Gebens nicht kommt, dann...
Ist sie frigid.
Verstehe ich nicht. Ja. Also ich verstehe ja schon die Brücke überhaupt nicht, warum er hier gleich mit der Sexkeule kommt. Sehr lustig. Es dürfte nicht schwer sein, die Richtigkeit dieses Prinzips zu erkennen, wenn man spezifische Phänomene... Na gut, ist auf alle Fälle sehr bildlich hier. Der Mann gibt seinen Samen. Ja. Bei ihr gibt es einen weiteren Akt des Gebens, nicht als Geliebte, sondern als Mutter. Sie gibt sich dann dem Kind, das in ihr wächst. Sie gibt dem Säugling ihre Milch, sie gibt ihm ihre körperliche Wärme. Nicht zu geben wäre schmerzlich für sie. Also das ist mir alles zu, ich weiß nicht. Also das ist mir alles zu weit hergeholt, ja.
Na, er war jetzt erstmal nur, dass das Lieben, na, das geben, Lieben ist, geben ist, geben ist.
Ja, genau.
Das Liebe geben ist. Und wie kam er dazu von der Aktivität?
In erster Linie.
Das ist was Aktives, ist nicht, naja, das, nicht ein Widerfahrenes.
Genau, das Liebe, was Aktives ist und dass man sagen kann, sie ist in erster Linie ein Geben und nicht ein Empfang.
Also, naja, weil sie aktiv ist.
Genau, das ist so als Charakteristikum des aktiven Vorgangs ist halt, dass man gibt. Oder des aktiven Charakters der Liebe. Genau, und jetzt definiert er halt das Geben und da finde ich, macht er hier...
Und diese Aktivität ist bei diesem symbiotischen Vereinigung ist das nicht so, bei dieser symbiotischen Liebe.
Das ist ja generell nicht Liebe, das ist ja was anderes. Das ist mit der
Unreife Form der Liebe.
Ja, das, ja.
Und das ist dann sozusagen, da ist gar keine Aktivität dabei. Nee, weil man das...
Naja, im frommschen Sinne ist es ja gar keine Liebe. Diese symbiotische Beziehung, also das ist ja aber auch ein anderes Thema. Also in dem Fall...
Er will ja die Liebe von diesem symbiotischen Vereinigung abgrenzen. Und wenn er sagt, die Liebe ist was Aktives, dann müsste man ja vielleicht denken, bei diesem symbiotischen Vereinigung... Bei diesen unreifen Formen der Liebe ist es nichts Aktives. Und bei der masochistischen Beziehung,
Das ist eine Form dieser symbiotischen Beziehung.
Aber bei den Sadisten, die sind doch aber aktiv. Aber die geben nichts.
Naja, die geben nichts. Aber das ist ja auch ein anderer, Themenzusammenhang.
Nee.
Da geht es ja darum, wie entkommt der Mensch aus seinem Alleinsein. Also, und da ist ja...
Ja, das sagt, hier, naja, sagt hier, fromm die Liebe.
Ja, genau, naja.
Also ist das...
Ja, genau, die Liebe. Aber hier geht es ja jetzt konkret darum, was ist denn Liebe überhaupt? Also hier geht es ja um die Theorie der Liebe. Und davor geht es ja darum, wie entkommt der Mensch aus diesem Alleinsein, aus diesem Verlassensein.
Nein, da sagt er die Liebe. Und dann sagt er, es gibt unterschiedliche Formen von Liebe.
Ja, genau, aber er erkennt ja nur... Also diese eine Form der Liebe oder...
Na, nur die...
Diese eine Form der Liebe, diese symbiotischen Beziehungen, die erkennt er ja gar nicht als Liebe an oder jedenfalls nicht als...
eine volle Form.
Ja, also nicht als richtige Form der
Liebe. Ja, und um zu fragen, was unterscheidet denn dann nun diese Form, diese Vorform der Liebe oder diese unreifen Formen der Liebe oder diese von der Liebe im eigentlichen Sinne? Und dann habe ich überlegt, naja, wenn er sagt, nur okay, Liebe ist Aktivität und das Geben. Und wenn das andere keine Liebe ist, dann ist das andere vielleicht auch keine Aktivität. Also herrscht bei den symbiotischen Beziehungen dann auch keine Aktivitäten, kein Geben vor. Das war jetzt meine Frage.
Ja, nein, nicht in dem, ja. Nee,
und bei den Masochisten könnte ich mir es, ich meine, die geben ja auch im gewissen Sinne, die geben sich ja auch den anderen irgendwie hin. Ja, und lassen sich mit sich machen. Aber das ist ja für ihn gerade so ein besonderes Charakteristikum der Liebe, dass sie ein Akt, dass was Aktives ist, ein Akt ist und dass es ein Akt des Gebens ist. Nun habe ich mich halt gefragt, naja, bei diesen unreifen Formen der Liebe, bei diesen sadomasochistischen Beziehungen, ist da nichts Aktives dabei? Ist da kein Geben zu finden? Weil letztendlich ist ja das Kriterium, womit er die Liebe von dem anderen abgrenzt. Also von diesen masochistischen Beziehungen, sadomasochistischen Beziehungen.
Naja, gut, es geht ja gar nicht um Beziehungen. Es geht ja generell darum,
um diese andere Form der Liebe oder diese unreife Form der Liebe.
Aber es geht ja gar nicht um Beziehungen, es geht ja um Charakteristik. Es geht ja um Vereinigung.
Na ja, eben.
Also um auch wie kommen Menschen. Also wie kommt der einzelne Mensch aus seiner Verlassenheit raus? Also und dazu suchen halt manche Menschen so veranlagt, dass sie sich in masochistische Beziehungen. Aber das ist ja gar nicht so gedacht irgendwie, dass die Leute jetzt sich einen Lebenspartner suchen, der sie irgendwie unterdrückt, also dem sie sich unterwerfen können. Das geht ja noch viel weiter. Also dass irgendwie diese masochistische Typ ja auch in der Gesellschaft seinen Platz findet und halt dadurch diese Zusammengehörigkeit erreicht oder dieser Verlassenheit entgehen will, indem er sich halt auch zum Beispiel in der Gesellschaft in die Gesellschaft einfügt, indem er sich masochistisch gibt, also indem er sich halt unterwirft unter, was weiß ich, einen Führer oder sowas
hat. Naja, und er sagt halt, dass es noch keine guten Formen sind, um dieses Gefühl des Verlassenseins oder dieses
Ja gut, das beantwortet er ja nicht. Also das ist ja noch meine Frage an ihn, oder würde ich ihn fragen halt, ob er, und vielleicht kommt das ja auch noch, ob diese symbiotischen Vereinigungen, also wenn man sich eben, oder auch vorher mit diesem, geht es ja auch um Konformismus, also ob dieser beim Konformismus schreibt er ja, der Konformismus ist zu lasch, wie ich gesagt habe. Also der Konformismus ist zu oberflächlich, ist zu Vereinigung durch Konformität, vollzieht sich weder intensiv noch heftig, sie erfolgt ruhig, routiniert und bringt es eben deshalb oft nicht fertig, die Angst vor dem Abgetrenntsein zu mildern. Also das ist ja eindeutig. Also Konformismus, wenn du dich in der Gesellschaft irgendwie einfügst, wenn du ganz normal angepasst lebst, dann reicht deinem Kopf das trotzdem nicht aus, um zu sagen, ich bin von diesem existenzialistischen Problem, von diesem tiefen psychologischen Problem irgendwie des Alleinseins geheilt.
Naja, und dann bringt er die Liebe ins Spiel. Und dann sagt er aber, okay, wir müssen
bei der
Liebe
aber. Lass
mich da mal ausreden. Dann meint er aber, bei der Liebe müssen wir aber noch verschiedene Formen unterscheiden. Und dann gibt es halt noch so eine unreife Form der Liebe, die er auch nicht wirklich als Liebe bezeichnen will.
Ja.
Es ist eben diese, die sich sozusagen in so sadomasochistischen Beziehungen äußert. Die sagt halt. Da sagt er nicht eindeutig, dass die sozusagen nicht dieses existenzielle Problem löst. Aber er sagt ganz eindeutig, das ist noch nicht die Liebe. Und Liebe will er auch eigentlich erst dasjenige verstehen, was dieses Existenzproblem löst. Ja. Also könntest diese symbiotischen Vereinigungen also noch nicht.
Ja, ich weiß nicht.
Also und meine Frage ist halt, haben die denn, wenn er jetzt sozusagen die Liebe so bezeichnet oder so beschreibt oder charakterisiert, dass sie was Aktives ist und die Liebe aber von den symbiotischen Vereinigungen abgrenzt, die er noch nicht als Liebe verstehen will, haben die dann nichts Aktives? Ist da kein Geben und keine Aktivität dabei? Das ist halt meine Frage.
Ja.
Weil schließlich ist ja das Kriterium, das Spezielle von der eigentlichen Liebe und Und diese Liebe aber ist anders als, ist was eine ganz andere Kategorie als das, als diese symbiotischen Vereinigungen. Also müssen die symbiotischen Vereinigungen ja, könnten ja, also kann ja dann keine Aktivität sein in diesen symbiotischen Vereinigungen, sondern die müssen ja dann von Passivität geprägt sein. Das ist halt die Frage. Ich frage mich halt, ob so ein Masochist oder so ein Sadist, ob die denn auch, haben die da auch eine gewisse, ich meine, der Masochist, der sich dem anderen unterwirft, das ist doch, oder hingibt, das ist doch auch eine Form von Aktivität und von Geben.
Naja, gibt sich halt auf. Also, naja, das ist ja eben das Ding, dass natürlich, das, was er natürlich hauptsächlich kritisiert, ist, dass diese Vereinigung darin.
Aufgeben, der wollte ja das Geben ja nicht als Aufgeben verstehen.
Naja, nee, also er gibt sich ja selbst auf. Nee, das ist ja wieder was anderes mit dem Aufgeben. Das ist ja, dass du durch, wenn du was gibst, dass du dann was aufgibst.
Na eben, und der Masochist gibt sich ja auf. Der gibt sich hin und gibt sich sozusagen gleichzeitig auf. Und dieses naja, Geben wollte er nicht als Aufgeben verstehen.
Er verliert seine Integrität. Und das ist ja das, was Fromm kritisiert. Aber das greift er ja so ein bisschen aus der Luft. Also, dass er ja dann wieder sagt, okay, also beide, der masochistische und der sadistische Mensch, die geben ihre Integrität auf. Also hauptsächlich natürlich der masochistische, also weil er komplett in der anderen Person aufgibt und nicht mehr nachdenken muss und so, was ihn halt eine Erleichterung verschafft. Wo ich ja sagen würde, okay, das löst aber schon mal immerhin dieses, so ein bisschen dieses existenzialistische Problem auf halt. Wenn du dich irgendwie dem anderen hingibst, also solange wie diese Symbiose quasi besteht, hast du erstmal nichts zu befürchten. Aber klar, du gibst dadurch deine Integrität auf. Und das bezeichnet Fromm ja wieder als, das ist wieder was Schlechtes. Also wo man ja sagen würde, okay, klar, das ist ja auch was Schlechtes, wenn du deine Integrität verlierst. Aber ja, wie gesagt, ich finde, er kriegt diese Brücke, kriegt er irgendwie nicht hin. Also er sagt nicht, warum das jetzt, mal abgesehen von diesem Aufgeben der Integrität ist, erstmal eine schlechte Sache im Hinblick auf dieses Alleingelassensein, auf dieses existenzialistische Problem ist. Also eventuell beantwortet es nicht, weil er irgendwie sagt, naja gut, das ist irgendwie auch okay.
Okay,
das ist. Aber das Problem ist halt natürlich, klar, du gibst dich halt hin, also du bist dadurch nicht mehr integer, du bist dadurch nicht mehr ein eigenes Individuum, du gibst dein Selbst auf und wenn du als der Sadist macht es ja so, dass er sich selbst nicht genügt. Also er braucht diese Dominanz, diese Macht über andere.
Also der kann überhaupt nicht.
Um überhaupt sich integer zu fühlen.
Also der gibt überhaupt nicht, sondern der nimmt vor allem.
Ja, würde ich sehen.
Und der Masochist gibt zwar, aber er gibt nicht so, wie er das jetzt sozusagen meint, dass es gut ist, sondern er gibt halt, er versteht dieses Geben im Sinne von Aufgeben. Und das will er ja nicht. Er meint ja, dieses Geben der Liebe, es darf man nicht als Aufgeben oder Weggeben verstehen.
Ja.
Es war als Opfern. Und das macht ja der Masochist. Und der Sadist gibt überhaupt nicht. Der nimmt nur. Der will haben von dem anderen Aufmerksamkeit, die Liebe des anderen oder irgendwelche Gefälligkeiten.
Ja.
Also der nimmt nur und der gibt. Das ist ja das war die Antwort meiner. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte mit meiner Frage, ob es denn bei diesen unreifen Formen der Liebe in diesen sadomasochistischen Vereinigungen, ob es da auch ein Geben gibt. Also beim Masochisten gibt es ein Geben, ja, aber es ist halt eher ein Aufgeben. Also nicht so das, was er halt meint, das was Liebe ist, das Geben, was die Liebe ist. Und der Sadist gibt überhaupt nicht. Der nimmt nur. Aber so schreibt das nicht hin.
Ja gut, er schreibt zumindest, dass es eine aktive Form, eine passive Form von diesen symbiotischen Vereinigungen sind. Also das Passive ist dieses Masochismus und der aktive Form,
okay.
Die aktive Form der symbiotischen Vereinigung ist die Beherrschung eines anderen Menschen.
Ist der Sadist. Also der Sadist ist ja aktiv.
Ja, es ist eine aktive Form der symbiotischen
Vereinigung. Aber er gibt nicht.
Laut seiner Definition. Nee, also von Geben und Nehmen steht hier gar nicht. Der sadistische Mensch möchte seine Einsamkeit und sein Gefühl, ein Gefangener zu sein, dadurch entrinnen, dass er einen anderen Menschen zu einem undränglichen Bestandteil seiner selbst macht. Er bläht sich auf und vergrößert sich, indem er sich einer anderen Person, die ihn verehrt, einverleibt. Der Sadist ist von dem, der sich ihm unterwirft, ebenso abhängig wie dieser von ihm. Also da liegt, glaube ich, wieder der Punkt hier, dass er abhängig ist.
Okay, und Nehmen ist ja auch eine Aktivität. Es ist ja nicht so, dass du einfach, dass es dir einfach gegeben wird und das sozusagen übergestülpt wird oder du wirst es oder es. Es wird dir so aufgedrückt, sondern nehmen, du machst ja auch was. Also du bist ja schon irgendwie aktiv, aber im Sinne von nicht geben. Also er gibt nicht, er ist zwar aktiv, er ist nicht passiv, der Sadist, wie der Masochist, der ist passiv.
Ja.
Aber wir haben ja gerade gesagt, das passt trotzdem nicht zum Masochisten. Der gibt sich hin. Aber der macht das ja wahrscheinlich, der macht da gar nichts. Dann lässt er alles mit sich machen und gibt naja,
er
nicht mehr.
Er lässt mit sich machen, ja, er gibt ja auch nichts. Also er gibt ihm ja, das kannst du ja auch gar nicht, du kannst ja gar nicht dich selbst hingeben, sondern nur deine schöpferische Kraft quasi oder keine Ahnung, deine Energie.
Also kann man den Masochisten nicht als jemand geben, verstehen, der sich hingibt. Weil nach seiner, wenn du auf dieses Vorgehende anspielst, dann ist der Masochist ja jemand, der sich passiv verhält. Und jemand, der sich passiv verhält, kann sich auch nicht hingeben.
Ja, würde ich
sondern sehen, der lässt einfach alles nur mit sich geschehen und machen.
Ja.
Und lässt das zu, er macht halt einfach nichts, bewusst nichts. Lässt alles mit sich machen. Und der Sadist ist zwar aktiv, aber nicht im Sinne von geben. Also es gibt eine Aktivität. Also aktiv sein und geben ist nicht das Gleiche. Man kann auch aktiv sein im Sinne, dass man nicht gibt, sondern eben, dass man nimmt. Also das Gegenteil von geben, aber man ist trotzdem aktiv. Also man darf nicht verstehen, dass geben und Aktivität das Gleiche bedeutet. Man kann aktiv sein, aber eben nicht geben. Und er versteht aber lieber als eine Aktivität im Sinne von dem Geben.
Ja.
Das ist noch eine konkretere Bestimmung.
Ich denke mal, gut, es geht ja noch weiter. Also die Liebe ist ja, das ist ja dann wieder dieser Affekt. Also das ist ja jetzt noch mal gar nicht bei den Masochisten und den Sadisten hier so der Fall, dass er über Affekte redet.
Nö, aber über Aktivität.
Also, sondern das.
Über Aktivität und Passivität. Und die finden wir ja.
Naja, Aktivität.
Das macht er aber schon bei den sadomasochistischen Vereinigungen.
Na gut, die symbiotischen Vereinigungen, da gibt es eine aktive und eine passive Form. Ja, das darf man aber jetzt nicht verwechseln. Also, das ist zwar derselbe Begriff, aktiv-passiv, aber.
Nö, wieso? Man kann doch da auch schon ein passives und aktives Moment, was genau bei den Affekten genauso vorherrscht.
Also, ich finde, eigentlich hatte ich hier noch ein Kapitel drin, das ist halt jetzt so diese. Symbiotische Vereinigung, das ist ja eine Antwort auf die Frage, okay, wie entkomme ich dieser menschlichen, diesen Alleingelassensein halt irgendwie.
Ja, diesem Getrenntsein, so sagt er doch das, ne?
Würde dem Wahnsinn verfallen. Der Mensch ist mit Vernunft ausgestattet. Er ist lebend, was sich seiner selbst bewusst ist. Er besitzt ein Bewusstsein seiner selbst, seiner Mitmenschen, seiner Vergangenheit und der Möglichkeiten seiner Zukunft. Dieses Bewusstsein seiner selbst als einer eigenständigen Größe, das Gewahrwerden dessen, dass er eine kurze Lebensspanne vor sich hat, dass er ohne seinen Willen geboren wurde und gegen seinen Willen sterben wird, dass er vor denen, die er liebt, sterben wird oder sie vor ihm, dass er allein und abgesondert und den Kräften der Natur und der Gesellschaft hilflos ausgeliefert ist, all das macht seine abgesonderte, einsame Existenz zu einem unerträglichen Gefängnis. Also das ist dieser Grund, dieses Grundübel.
Ja, das Folgen spricht aber nur noch von dem Getrenntsein, Abgetrenntsein.
Ja genau, er macht das, ja gut, er erzählt es dann ja noch weiter, hier Adam und Eva, Erfahrung, dieses Abgetrenntsein, das kommt jetzt gleich.
Und aber im Folgen spricht er dann aber nur noch von diesem Abgetrenntsein als dem Existenzproblem.
Genau. Ja, das Abgetrenntsein von der äußeren Welt, er würde dem Wahnsinn verfallen, wenn er sich nicht aus diesem Gefängnis befreien könnte, wenn er nicht in irgendeiner Form seine Hände nach anderen Menschen ausstrecken und sich mit der Welt außerhalb seiner selbst vereinigen könnte. Die Erfahrung dieses Abgetrenntseins erregt Angst. Ja, sie ist tatsächlich die Quelle aller Angst. Also er sagt halt, dass daher kommt die Angst, die Angst im Menschen, also von diesem Abgetrenntsein von der Außenwelt. Und das resultiert wieder dadurch, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist und halt erkennt, dass er ein Individuum ist letztlich.
Und das ist das Existenzproblem.
Ja, also ja.
Und das Existenzproblem löst man nur, insofern man sozusagen fähig ist zu lieben.
Naja, ja, laut ihm. Aber erstmal versucht der Mensch das Problem anders zu lösen, also indem er sich wieder mit anderen Menschen vereinigt.
Naja, aber die wahre Vereinigung ist für ihn die Liebe.
Na, er sagt zumindest, dass es gibt andere Arten der Vereinigung, aber die sind alle nicht, denen fehlt irgendwas. Eben dieser Konformismus, also er sagt ja hier, er fängt ja an mit diesen Ritualen, mit diesen orgiastischen Zuständen oder Eine Möglichkeit hierzu sind orgiastische Zustände der verschiedenen Art. Autosuggestive Trankszustände, Drogen, bla bla bla, kommt der dann noch, ja. Primitive Riten gemeinsamer sexueller Orgien, cool. Es scheint, dass der Mensch nach dem orgiastischen Erlebnis eine Zeit lang weiterleben kann, ohne allzu sehr unter seinem Abgetrenntsein zu leiden. Langsam nimmt dann die Spannung der Angst wieder zu. Also das sind immer nur so vorübergehende, wo du als Mensch dieser Angst quasi entfliehen kannst. Und naja, das geht ja dann weiter irgendwie, dass es sagt, okay, weitere Möglichkeit ist diese Konformität, dass du dich halt entscheidest, okay, ich bin halt, oder wo ich ja auch sagen würde, daher kommt ja auch, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, das kann man ja dann auch so deuten halt, dass der Mensch halt eben sozial ist, weil er sich halt oder sich gerne in Gruppen aufhält oder Zusammengehörigkeit braucht. Eben, dass er diese Konformität sucht, um eben dieses Existenzproblem zu umgehen. Und da sagt er ja, okay, Konformität ist auch irgendwie in Ordnung, aber das reicht deinem Kopf nicht aus. Also dann sagt, das ist zu oberflächlich und zu sehr durch Routine geprägt. Also um diese Angst zu umgehen. Deswegen gibt es ja auch noch Drogenkonsum und Alkoholismus und Eskapismus, also dass Leute versuchen trotzdem zu entfliehen, eben weil der Konformismus dieses Problem, dieses existenzielle Problem nicht löst.
Ja, die Liebe soll es lösen. Es gibt auch verschiedene Formen von Liebe und kommt da erstmal auf so eine unreife Form der Liebe zu sprechen.
Ja, genau, das ist ja dann der nächste. Aber es gibt noch einen Punkt dazwischen hier kurz. Es gibt noch diese schöpferischen Tätigkeiten, das haben wir so ein bisschen umgangen hier. Eine dritte Möglichkeit, zu neuer Einheit zu gelangen, liegt in schöpferischen Tätigkeiten, Künstler, bla bla bla. Aber da ist das Problem, dass es nicht zwischenmenschlich ist. Also dass du zwar sagen kannst, okay, du kannst als Mensch, irgendwie so schöpferisch tätig sein, das gibt dir irgendwie eine Befriedigung, also dass du irgendwie weißt, okay, ich kann was bewirken in der Welt, ich kann Dinge vollbringen, die irgendwie Einfluss haben, oder ich kann was Sachen herstellen. Aber das ist halt nicht unbedingt zwischenmenschlich. Also da fehlt irgendwie diese zwischenmenschliche Komponente so bei der schöpferischen Tätigkeit. So, und dann kommt er eben auf diese symbiotischen Beziehungen halt.
Als unreife Form der Liebe.
Aber schon mal eine Sache, die, ja.
Aber sagt hier nicht explizit, spricht sich nicht deutlich darüber aus, ob die sozusagen das Existenzproblem lösen können, also dieses Abgetrenntsein.
Ja, darauf gibt er halt keine Antwort. Aber er bezeichnet sie trotzdem als nicht zielführend, diese symbiotischen Vereinigungen.
Weil sie sozusagen nicht zur Integrität des Menschen führen und weil sie sozusagen nicht keine Tätigkeiten sind oder nicht tätig sind.
Ja.
Also müssten, aber er sagt ja schon, dass der Sadismus schon eine aktive Form ist.
Eine aktive Form einer symbiotischen Vereinigung.
Aber kann er ja nicht sagen, dass dem generell die Tätigkeit abhanden kommt oder fehlt.
Ja gut, ja.
Weil der Sadist ja dann sozusagen schon irgendwie tätig ist, aber halt in keinem guten Sinne.
Ja, beziehungsweise ich glaube, das Hauptproblem ist halt wirklich, also ob das jetzt dieses Existenzialismusproblem löst oder nicht, eben dass diese beiden Menschen keine Integrität mehr besitzen. Und dass sie vor allen Dingen abhängig sind von dem anderen. Das ist, glaube ich, das, worauf er auch hinaus will, dass er sagt halt, naja, das bringt alles nichts, wenn du trotzdem, wenn du abhängig bist, du musst halt als einzelner Mensch irgendwie, dieses Existenzproblem durch Liebe lösen, anstatt dass du das dadurch löst, dass du dich von jemandem abhängig machst, sozusagen.
Also ist nicht die Aktivität, sondern eher diese Integrität, diese Abhängigkeit sozusagen, das, was sozusagen diese als nicht gute Form oder nicht als als unreife Form der Liebe irgendwie charakterisiert.
Ja, also zumindest zieht er diese Integrität hier mit rein als was Negatives. Also diese nicht das Nichtvorhandensein von Integrität als was Negatives. Wo man natürlich sagt, okay, klar hat er recht, also Nicht-Integrität ist ja immer irgendwie erstmal schlechter anzusehen, als wenn jemand integer, also komplett bei sich ist und seinem eigenen Willen quasi folgt. Aber letztlich sind die beiden ja, der Masochist und der Sadist, sind ja letztlich getrieben. Also von diesen Passiones, also von diesen von diesen Leidenschaften
das
halt.
Das schreibt aber nicht.
Naja, der sadistische Mensch möchte seine Einsamkeit und sein Gefühl dadurch entrinnen, dass er einen anderen Menschen untrennbar zu sein.
Aber er ist aktiv. Ich glaube nicht, dass er nur ein Getriebener ist.
Naja, aber ist halt genauso abhängig. Ist macht sich trotzdem abhängig von dem anderen Menschen. Also wenn der Sadist niemanden hat, den er sich einverleiben kann, ja, dann kriegt er das ja auch nicht mehr gelöst.
Er ist unabhängig, aber das heißt nicht, dass er passiv ist. Dass er nur irgendwelchen, dass er passiv welchen Leidenschaften unterliegt, sondern er ist ja schon, er ist aktiv. Es ist eine aktive Form. Es ist was Aktives und dieses Passive bringt da ja nur rein, diese passiven Affekte, um die von dieser aktiven Affekt der Liebe zu unterscheiden. Er sagt ja nicht, dass diese sadomasochistischen Vereinigungen, dass die passive Affekte sind. Das sagt er nicht. Er sagt einfach nur, naja, der Mensch verliert da seine Integrität und es ist abhängig. Deswegen ist es wahrscheinlich keine gute Weise, dieses Existenzproblem zu lösen.
Ja, obwohl, wie gesagt, also so richtig eine Antwort gibt er darauf nicht, finde ich.
Dieses Existenzproblem lösen? Ja,
also in seinem Form ist es halt klar, okay, es ist keine Form der reinen Liebe. Aber
für ihn löst ja die Liebe und die richtig verstandene Liebe ja nur das Existenzproblem.
Also er will darauf hinaus, dass das natürlich die beste Form ist, aber ob das jetzt die Dings löst? Na gut, wir sind irgendwo hier. Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt, oder?
Schreib mal noch das Kapitel.
Das ist noch ganz schön lang. Wie heißt das Kapitel? Also das Kapitel ist die Theorie. Die Theorie der Liebe. Geht noch ein Weil, oder? Ja, komm, wir gucken mal, weiter noch kommen. Ich ziehe mal ein bisschen durch hier. Vielleicht überspringe ich auch ein bisschen. Da wisst ihr mal nicht. Okay, wo waren wir? Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt. Sie ist etwas, das man in sich selbst entwickelt, nicht etwas, dem man verfällt. Ganz allgemein kann man den aktiven Charakter der Liebe so beschreiben, dass man sagt, die ist in erster Linie ein Geben und nicht ein Empfangen. Achso, jetzt sind wir wieder bei Geben, bla bla bla, Marketingcharakter, okay. Für den produktiven Charakter hat das Geben eine ganz andere Bedeutung. Für ihn ist Geben höchster Ausdruck. Okay, das hat man auch schon. So, jetzt kommen wir hier zu Orgasmus und der Mann gibt seinen Samen. Und okay, da diskutieren wir jetzt mal nicht weiter drüber. Das versteh ich selber nicht.
Wieso?
Na, wie er hier auf diese Brücke kommt, also Geben. Und ich nehme jetzt als Beispiel mal das elementarste Beispiel finden wir im Bereich der Sexualität. Okay, das elementarste Beispiel, also ich weiß nicht.
Na, wieso denn?
Naja, ich weiß nicht, als Beispiel hätte er auch nehmen können, irgendwie, ich schenke ein Kind ein Lolli, weil ich irgendwie und da.
Ja, aber da, Liebe
da
wird
ich,
ja.
Da fühle ich mich bestätigt dann, weil ich das cool finde. Habe ich auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt ein Opfer gegeben oder so.
Aber er schreibt ein Buch über Liebe und Sexualität ist natürlich ganz ganz fundamental für eine Liebesbeziehung. Und es ist ja klar, dass er dann das als Beispiel nimmt. Finde ich doch gut. Ein gutes Beispiel.
Na gut.
Machen wir hier unten weiter.
Im Bereich des Materiellen bedeutet geben, reich zu sein. Nicht der ist reich, der viel hat, sondern der, welcher viel gibt. Der Hortende, der ständig Angst hat, etwas zu verlieren, ist psychologisch gesehen ein armer Habenichts. Ganz gleich, wie viel er besitzt. Wer dagegen die Fähigkeit hat, anderen etwas von sich zu geben, ist reich. Er erfährt sich selbst als jemand, der anderen etwas von sich abgeben kann. Eigentlich hat nur der, der nichts als das Allernotwendigste zum Leben hat, keine Möglichkeit, sich damit eine Freude zu machen, dass er anderen materielle Dinge gibt. Aber die tägliche Erfahrung lehrt, dass es ebenso vom Charakter wie vom tatsächlichen Besitz abhängt, was jemand als sein Existenzminimum ansieht. Bekanntlich sind die Armen eher gewillt zu geben als die Reichen. Dennoch kann man, das wäre aber auch mal interessant, bekanntlich sind die Armen eher gewillt zu geben als die Reichen. Ich glaube, das stimmt. Interessant, dass es da irgendwelche Studien dazu gibt. Dennoch kann Armut, wenn sie ein bestimmtes Maß überschreitet, es unmöglich machen zu geben. Und sie ist dann nicht nur wegen der Entbehrung, die sie unmittelbar verursacht, so erniedrigend, sondern auch, weil sie dem Armen die Freude des Gebens nicht erlaubt. Der wichtigste Bereich des Gebens liegt jedoch nicht im materiellen, sondern im zwischenmenschlichen Bereich. Was gibt ein Mensch dem anderen? Er gibt, das hätte er zum Beispiel als Beispiel anführen
das
können.
Das ist schön.
Was gibt ein Mensch dem anderen? Er gibt etwas von sich selbst, vom Kostbarsten, was er besitzt. Er gibt etwas von seinem Leben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er sein Leben für den anderen opfert, sondern dass er ihm etwas von dem gibt, was in ihm lebendig ist. Er gibt ihm etwas von seiner Freude, von seinem Interesse, von seinem Verständnis, von seinem Wissen, von seinem Humor, von seiner Traurigkeit, von allem, was in ihm lebendig ist.
Das ist eine schöne Passage.
Mhm. Indem er dem anderen auf diese Weise etwas von seinem Leben abgibt, bereichert er ihn. Steigert er beim anderen das Gefühl des Lebendigseins und verstärkt damit dieses Gefühl des Lebendigseins auch in sich selbst. Er gibt nicht, um selbst etwas zu empfangen. Das Geben ist an und für sich eine erlesene Freude. Indem er gibt, kann er nicht umhin, im anderen etwas zum Leben zu erwecken. Und dieses zum Leben erweckte strahlt zurück auf ihn. Wenn jemand wahrhaft gibt, wird er ganz von selbst etwas zurückempfangen. Zum Geben gehört, dass es auch dem anderen zum Geber macht. Und beide haben ihre Freude an dem, was sie zum Leben erweckt haben. Im Akt des Gebens wird etwas geboren und die beiden beteiligten Menschen sind dankbar für das Leben, das für sie beide geboren wurde. Für die Liebe insbesondere bedeutet dies: Die Liebe ist eine Macht, die Liebe erzeugt. Die Liebe ist eine Macht, die Liebe erzeugt. Manche Sätze sind mir echt ein bisschen aus der Luft gegriffen. Ja, ich weiß nicht.
Hast du anders erfahren?
Naja, oder schwer, erstmal schwer zu begreifen, wenn man so liest halt. Die Liebe ist eine Macht, die Liebe erzeugt. Im Akt des Gebens wird etwas geboren. Ja, herrlich. Also es ist schon, ich weiß schon, was er meint. So, es ist cool. Impotenz ist die Unfähigkeit, Liebe zu erzeugen. Marx ist auch einer aus deiner Truppe? Nee, wahrscheinlich nicht, so richtig. Ne? Ja, einer aus meiner Truppe. Jetzt kommt wieder dieser komische Satz, ja. Marx hat diesen Gedanken sehr schönen Ausdruck verliehen, wenn er sagt: Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches voraus. So kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen etc. Wenn du die Kunst genießen willst, musst du ein künstlerisch gebildeter Mensch sein. Wenn du Einfluss auf andere Menschen ausüben willst, musst du ein wirklich anregend und fördernd auf andere Menschen wirkender Mensch sein. Jedes deiner Verhältnisse zu Menschen und zu der Natur muss eine bestimmte, dem Gegenstand deines Willens entsprechende Äußerung deines wirklichen individuellen Lebens sein. Wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen, das heißt, wenn dein Lieben als Liebe nicht die Gegenliebe produziert, wenn du durch eine Lebensäußerung als liebender Mensch dich nicht zum geliebten Mensch machst, so ist deine Liebe ohnmächtig, ein Unglück. Naja, hat man
ja
vorhin schon mal.
Aber er hat doch vorher gesagt, ja, haben wir vorher schon drüber gesprochen, hat er gesagt, dass man auch gibt, ohne zu empfangen und ohne empfangen zu wollen vom anderen. Also hat er gerade gesagt, dieses an anderer Stelle, dieses reziproke Verhalten,
ja,
dass das nicht unbedingt dieses Tauschverhältnis, dass das nicht unbedingt, dass es darum eigentlich gar nicht geht bei der Liebe. Und wenn er dieses Zitat äußert, finde ich irgendwie komisch. Und
ja,
gut, der jetzt Max sagt, naja, eine Liebe, die keine Gegenliebe hat, die ist ein Unglück.
Ja, ist ein Unglück, ja. Na, im Marxischen Sinne dann halt. Also,
aber warum zitiert er den Marx denn?
Naja, zumindest hätte er es da irgendwo abschneiden sollen halt. Also wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen, so ist deine Liebe ohnmächtig ein Unglück. Ja. Und davor schreibt doch hier er selber, na gut, die Liebe ist eine Macht, die Liebe erzeugt. Also Liebe zur Impotenz ist die Unfähigkeit, Liebe zu erzeugen. Also Liebe ist...
Ja, aber an einer Stelle davor hat er mal gesagt, dass es nur um dieses Tauschverhältnis, ich weiß nicht, wo das stand, dass es da nicht darum geht.
Naja, beziehungsweise schreibt er das ja in dem schönen Absatz vorher irgendwie, dass beide was erzeugen. Also, aber das ist halt auch nur diese Idealvorstellung, denke ich mal.
Ich weiß nicht mehr, wo das stand. Da meinte er, dass es darum überhaupt nicht geht, dass man irgendwie
dass es Gegenliebe erzeugen muss.
Naja, dass es nicht darum geht, ja, dass man dann wieder, dass man gibt, aber ohne jetzt unbedingt was zu erwarten.
Ich weiß, was du meinst, ja, das hat
vorher. Ich weiß aber nicht, wo.
Und dass dieses Zitat von Marx dann irgendwie nicht so richtig reinpasst. Also beziehungsweise generell finde ich es irgendwie ein bisschen, ja. Also wahrscheinlich, ich hätte das wahrscheinlich abgeschnitten, das Zitat von Marx. Einfach, ja komm, zack, den letzten Satz, den lässt du mal weg. Weil der Anfang von dem Zitat ist ja cool. Also setze immer voraus, dass du, wenn du mit dem Menschen kommunizierst, dass der auch irgendwie erstmal ein Mensch ist. Also dass der jetzt nicht dir irgendwie Böses will sozusagen, sondern dir auch erstmal menschlich gegenübertritt. Das finde ich, das ist ein cooler Satz.
Ich finde es nicht mehr. Mal gucken. Das ist ja weiterlesen.
Also das ist cool. Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als Menschliches voraus. So kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen. Herrlich. Also gut, wenn man das natürlich so sieht, wenn er das natürlich als Bedingung macht, dann kommt dieser letzte Satz ja gar nicht zum Tragen. Wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen, also das passiert ja dann gar nicht, wenn du setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zu als Menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen. Also erst dann kann ja dieser Austausch stattfinden und dann kommst du auch gar nicht dahin, wenn du liebst, ohne Gegenliebe hervorzurufen. Also ist quasi eine Bedingung, dass es ein reziproker Prozess ist, dass du den anderen auch schon als sein Verhältnis zur Welt, als Menschliches voraus. Naja. Okay, also Zitat Ende. Aber nicht nur in der Liebe bedeutet geben, empfangen. Ja, genau, bedeutet geben, empfangen. Also, ja. Der Lehrer lernt von seinen Schülern, der Schauspieler wird von seinen Zuschauern angespornt, der Psychoanalytiker wird von seinen Patienten geheilt. Vorausgesetzt, dass sie einander nicht wie leblose Gegenstände behandeln, sondern echt und schöpferisch zueinander in Beziehung treten. Genau, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also vorausgesetzt, sie treten echt miteinander in Beziehung. Erst dann hast du diesen schönen reziproken Austausch, wo geben gleichzeitig empfangen bedeutet. Ah, okay. Wir brauchen wohl nicht besonders darauf hinzuweisen, dass die Fähigkeit zur Liebe, wird Liebe als ein Akt des Gebens verstanden, von der Charakterentwicklung des Betreffenden abhängt. Sie setzt voraus, dass er bereits zu einer vorherrschend produktiven Orientierung gelangt ist. Bei einer solchen Orientierung hat der Betreffende seine Abhängigkeit, sein narzisstisches Allmachtsgefühl, den Wunsch, andere auszubeuten oder den Wunsch zu horten, überwunden. Also hier macht er nochmal diesen Unterschied in seiner Charakterisierung halt von Menschen, also eben diese narzisstischen Menschen, die ausbeuterischen und die hortenden Menschen und auch noch diesen Marketing-Charakter, den er immer wieder bringt. Dass du das quasi überwindest oder dass es halt solche Menschen gibt und dass die das aber auch überwinden können.
Ja, genau, das
und passt. Das Ziel ist eigentlich so dieser produktive, der produktive Charakter ist halt sozusagen.
Und genau das meinte er, so hat er es beschrieben mit dem Marketing-Gedanken, dass die Liebe diesen Marketing-Gedanken entzieht, eben dieses Geben und also dass ich was gebe, aber weil ich was zurückbekommen will oder nur wenn ich was bekomme.
Ja. Ja, genau, aber dass der produktive Charakter das halt auch so macht, auch so gibt halt.
Also er sagt, dass es abhängig ist, wie mein Charakter gebildet ist, ob ich schon zur Liebe fähig bin. Also diese Fähigkeit zur Liebe ist schon abhängig, inwieweit mein Charakter im Ganzen gebildet ist.
Genau, jetzt sind wir nicht bei der Fähigkeit zur Liebe. Er macht immer keine Absatztrennung hier. Also er schreibt das ist ja ein Fließtext. Ich finde, er müsste immer noch so wenigstens so eine Leerzeile machen hier. Jetzt geht es halt um die Fähigkeit zur Liebe, also, oder vielleicht auch so kleine Zwischenüberschriften, das wäre eigentlich ganz cool. Also der wirft einen hier immer von einem Gebiet ins nächste rein, auch wenn die alle sehr stark verwandt sind. Na gut, okay, sein narzisstisches Allmacht wird bei Blau überwunden, er glaubt an seine menschlichen Kräfte und hat den Mut, auf seine Kräfte zu vertrauen. Also gut, das ist archetypisch natürlich, er hat einen total guten Charakter. In dem Maß, wie ihm diese Eigenschaften fehlen, hat er Angst, sich hinzugeben, Angst zu lieben. Hä? Passt das jetzt gerade? Logisch? Nee. Sie setzt voraus, dass er bereits zu einer vorherrschenden produktiven Orientierung gelangt ist. Er glaubt an seine eigenen menschlichen Kräfte und hat den Mut, auf seine Kräfte zu vertrauen. Punkt. In dem Maß, wie ihm diese Eigenschaften fehlen, hat er Angst, sich hinzugeben, Angst zu lieben. Ach so, wie ihm die Eigenschaften fehlen. Die Liebe ist aber nicht nur ein Geben. Okay, jetzt kommt, die Liebe ist aber nicht nur ein Geben. Ihr aktiver Charakter zeigt sich auch darin, dass sie in allen ihren Formen stets folgende Grundelemente enthält. Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung vor dem anderen und Erkenntnis. Okay, jetzt haben wir vier Grundelemente, die Liebe enthält. Und jetzt definiert er wahrscheinlich alle schön durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also Fürsorge. Wo das alles durchmacht.
Na klar.
Oh Gott, okay. Ich sehe schon, auf der nächsten Seite kommt dann Verantwortungsgefühl. Also jetzt kommen zwei Seiten Fürsorge. Ach du Scheiße.
Nein.
Ja, okay. Ich mal gucken, wie ich das zusammenraffen kann hier.
Nee, du raffst nicht, du liest alles vor, bitteschön.
Das zur Liebe Fürsorge gehört, zeigt sich am deutlichsten in der Liebe der Mutter zu ihrem Kind.
Oder zum Vater und zum Kind.
Können wir überspringen?
Nein.
Zum Vater ist doch eigentlich offensichtlich jetzt.
Nein.
Keine Beteuerung ihrer Liebe käme uns aufrichtig vor, wenn sie es an Fürsorge für das Kind fehlen ließe. Wenn sie versäumte, es zu ernähren, zu baden und für sein leibliches Wohl zu sorgen. Und wir fühlen uns von ihrer Liebe beeindruckt, wenn wir sehen, wie sie für ihr Kind sorgt. Mit der Liebe zu Tieren und Blumen ist es nicht anders. Wenn eine Frau behauptet, sie liebe Blumen und wir sehen dann, wie sie vergisst, sie zu gießen, dann glauben wir ihre Blumenliebe nicht. Liebe ist die tätige Sorge für das Leben und das Wachstum dessen, was wir lieben. Wo diese tätige Sorge fehlt, ist auch keine Liebe vorhanden. Dieses Element der Liebe ist besonders schön im Buch Jona zusammengeschrieben. Uiui. Gott hat Jona aufgetragen, sich nach Ninive zu... Jetzt kommt hier so eine Fabel aus der Bibel. Also,
komm, jetzt lies weiter. Mecker nicht.
Na doch. Na gut. Gott hat Jona aufgetragen, sich nach Ninive zu begeben und die Bewohner zu warnen, dass sie bestraft würden, wenn sie ihren schlimmen Lebenswandel nicht änderten. Jona versucht, sich dem Auftrag zu entziehen, weil er fürchtet, die Bewohner Ninives könnten bereuen und Gott würde ihnen dann vergeben. Das ist ja auch ein Grund, das nicht zu machen.
Er ist ja einfach hinterhältig.
Wieso hinterhältig? Er versucht sich dem Auftrag, weil wieso? Das ist eine Befürchtung. Der hat Angst. Der hat Angst, die Bewohner Ninives könnten bereuen und Gott würde ihnen dann vergeben.
Naja, das
obwohl, stimmt ja.
Warum würde er das denn wollen?
Ja.
Das ist eigentlich ganz schön fies.
Er ist ein Mann mit einem starken Gefühl für Gesetz und Ordnung.
Missgünstig ist er.
Ihm fehlt die Liebe.
Er will bestraft, er will, dass sie bestraft werden. Und deswegen sagt das nicht,
ja.
Damit sie auch ihre Strafe halten, weil sie halt bisher schon schlecht gehandelt haben. Also will er nicht, dass sie jetzt, wenn sie jetzt umkehren, sozusagen der Strafe entgehen, sondern er meinte eben, die haben ja, schon die ganze Zeit schlecht gehandelt, also sollen sie da gefälligst dafür bestraft werden.
Ja, es ist eine Befürchtung, ja, dass Gott ihnen vergibt, weil sie, wenn sie sagen, ja, okay, wir haben Mist gebaut.
Der will nicht, dass er vergibt, sondern er will, dass er straft.
Okay.
Weil er denkt, ja, Unrecht getan.
Ja. Doch bei seinem Versuch zu fliehen, findet er sich im Bauch des Walfischs wieder, was den Zustand der Isolation und Gefangenschaft symbolisiert, in den er durch seinen Mangel an Liebe und Solidarität geraten ist. Gott rettet ihn und Jona geht nach Ninive. Er predigt den Bewohnern, was Gott ihm aufgetragen hat. Und eben das, was er befürchtet hat, tritt ein. Die Bewohner Ninives bereuen ihre Sünden und bessern ihren Lebenswandel. Gott vergibt ihn und beschließt, die Stadt nun doch nicht zu vernichten. Gott hätte sogar die Stadt vernichtet. Also da ist es ja wirklich fast verwerflich, was er gemacht hat eigentlich. Gott ist überaus ärgerlich und enttäuscht. Jona ist überaus ärgerlich und enttäuscht darüber. Er wollte, dass Gerechtigkeit und nicht Gnade walten sollte. Schließlich findet er eigentlich einen Trost im Schatten eines Baumes, den Gott für ihn wachsen ließ, um ihn vor der Sonne zu schützen. Aber als Gott den Baum verdorren lässt, ist Jona niedergeschlagen und er beschwert sich bei Gott. Darauf sagt der Herr: Dir ist es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können. Und außerdem noch so viel Vieh. Was Gott Jona antwortet, ist symbolisch zu verstehen. Es erklärt ihm, dass das Wesen der Liebe darin besteht, für etwas zu arbeiten und etwas aufzuziehen, dass Liebe und Arbeit nicht voneinander zu trennen sind. Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich für das, was man liebt.
Das ist schön.
Echt?
Finde ich irgendwie gut, dass man sich Mühe gibt.
Aber wir hatten jetzt hier für irgendwas gearbeitet. Also warte mal, Jona hat sich jetzt beschwert und Gott hat ihm gesagt, na warte mal, für den Baum, der dir Schatten gespendet hat, hast du nicht gearbeitet und überhaupt, was regst du dich auf? Aber ich auf der anderen Seite habe mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive. Mir aber sollte es nicht leid sein. Hast du noch so viel? Okay, das ist eine Frage, die er ihm stellte. Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die große Stadt. Verstehe ich nicht so richtig die Moral der Geschichte. Okay, also das war Fürsorge. Neben der Fürsorge gehört noch ein weiterer Aspekt zur Liebe, das Verantwortungsgefühl. Heute versteht man unter Verantwortungsgefühl häufig Pflicht. Also etwas, das uns von außen auferlegt wird. Aber in seiner wahren Bedeutung ist das Verantwortungsgefühl etwas völlig Freiwilliges. Es ist meine Antwort auf die unausgesprochenen oder auch ausgesprochenen Bedürfnisse eines anderen menschlichen Wesens. Sich für jemanden verantwortlich zu fühlen, heißt fähig und bereit sein zu antworten. Jona fühlte sich für die Bewohner von Ninive nicht verantwortlich. Er hätte wie Kain fragen können, bin ich der Hüter meines Bruders? Der liebende Mensch antwortet. Das Leben, also das verstehe ich jetzt eher. Der liebende Mensch antwortet. Das Leben seines Bruders geht nicht nur diesen Bruder allein, sondern auch ihn an. Er fühlt sich für seine Mitmenschen genauso verantwortlich wie für sich selbst. Das Verantwortungsgefühl der Mutter für ihr Kind bezieht sich hauptsächlich auf ihre Fürsorge für dessen körperliche Bedürfnisse. Bei der Liebe zwischen Erwachsenen bezieht sich das Verantwortungsgefühl hauptsächlich auf die seelischen Bedürfnisse des anderen. Das Verantwortungsgefühl könnte leicht dazu verleiten, den anderen beherrschen und ihn für sich besitzen zu wollen, wenn eine dritte Komponente der Liebe nicht hinzukommt. Die Achtung vor dem anderen. Okay, jetzt sind wir schon schnell abgehandelt, das Verantwortungsgefühl. Ja. Cool. Ja, aber auch alles nachvollziehbar. Schön, Fürsorge, so die Mutter mit dem Kind, Verantwortungsgefühl irgendwie, dass man dazu gedrängt wird, dass man antwortet und auf die anderen eingeht und sich auch um den ihr Wohl sorgt, auch wenn man nicht dazu aufgefordert wird. Und die dritte, okay, jetzt die nächste Komponente, weil ansonsten läuft dieses Verantwortungsgefühl auch ins Leere. Das ist immer wieder bei dem Sadisten und bei den Masochisten, also den anderen zu beherrschen, dass das ja auch dazu führen kann. Ich bin so sehr für dich verantwortlich, dass ich dir alles, dass ich dich behüte oder dir vorschreibe, was du machen hast. Deswegen die dritte Komponente, die Achtung vor dem anderen. Achtung hat nichts mit Furcht und nichts mit Ehrfurcht zu tun. Sie bezeichnet die Fähigkeit, jemanden so zu sehen, wie er ist und seine einzigartige Individualität wahrzunehmen. Achtung bezieht sich darauf, dass man ein echtes Interesse hat, dass der andere wachsen und sich entfalten kann. Daher impliziert Achtung das Fehlen von Ausbeutung. Ich will, dass der andere um seiner selbst willen und auf seine eigene Weise wächst und sich entfaltet und nicht mir zuliebe. Wenn ich dem anderen wirklich liebe, fühle ich mich eins mit ihm, aber so, wie er wirklich ist und nicht, wie ich ihn als Objekt zu meinem Gebrauch benötige. Es ist klar, dass ich nur Achtung vor einem anderen haben kann, wenn ich selbst zur Unabhängigkeit gelangt bin, wenn ich ohne Krücken stehen und laufen kann und es daher nicht nötig habe, einen anderen auszubeuten. Achtung gibt es nur auf der Grundlage der Freiheit. L'amour est l'enfant de la liberté, heißt es in meinem alten französischen Lied. Die Liebe ist das Kind der Freiheit und niemals das der Beherrschung. Achtung vor einem anderen ist nicht möglich, ohne ein wirkliches Kennen des anderen. Fürsorge und Verantwortungsgefühl für einen anderen wären blind, wenn sie nicht von Erkenntnis geleitet würden. Also das ist der vierte Aspekt. Meine Erkenntnis wäre leer, wenn sie nicht von der Fürsorge für den anderen motiviert wäre. Es gibt viele Ebenen der Erkenntnis. Die Erkenntnis, die ein Aspekt der Liebe ist, bleibt nicht an der Oberfläche, sondern dringt zum Kern vor. Sie ist nur möglich, wenn ich mein eigenes Interesse transzendiere und den anderen so sehe, wie er wirklich ist. So kann ich zum Beispiel merken, dass jemand sich ärgert, selbst wenn er es nicht offen zeigt. Aber ich kann ihn auch noch tiefer kennen und dann weiß ich, dass er Angst hat und sich Sorgen macht, dass er sich einsam und schuldig fühlt. Dann weiß ich, dass sein Ärger nur die Manifestation von etwas ist, was tiefer liegt. Und ich sehe in ihm dann den Verängstigten und Verwirrten, das heißt den Leidenden und nicht den verärgerten Menschen. Solche Erkenntnis steht noch in einer anderen, noch grundlegenderen Beziehung zum Problem der Liebe. Das Grundbedürfnis, also warte mal, müssen wir mal kurz Pause. Haben wir das jetzt begriffen? Die Liebe ist nicht nur ein Geben. Ihr aktiver Charakter zeigt sich auch darin, dass sie in allen ihren Formen stets folgende Grundelemente, also das sind Grundelemente der Liebe, die wir jetzt hatten. Also Fürsorge, Blumenliebe und die Liebe der Mutter zu ihrem Kind, Verantwortungsgefühl, also dass man für den anderen sich für seinen Bruder oder für den geliebten Menschen auch verantwortlich fühlt. Aber halt eben auch eingeschränkt durch die Achtung vor dem anderen, also dass man den anderen auch als eigenen Menschen erkennt und achtet. Was man aber auch nur machen kann, wenn man selber selbstständig ist, also Achtung vor sich selbst hat. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, immer diese Selbstachtung, diese Selbstliebe. Das hast du heutzutage auch in so irgendwelchen Beratern, Dingsbums. Oder ist ja auch ein wichtiges psychologisches Prinzip, dass du erstmal dich selbst lieben musst, bevor du andere lieben kannst. Da ist auch irgendwie was dran. Und das vierte Grundelement, die Erkenntnis. Achtung vor dem anderen ist nicht möglich ohne Erkenntnis. Es gibt viele Ebenen der Erkenntnis. Okay. Gut, also das haben wir jetzt.
Nichts überspringen.
Nee, ich überspringe nicht. Wo waren wir jetzt? Jetzt ist gerade mal Break hier, steht noch in einer anderen. Okay, solche Erkenntnis steht noch in einem anderen, noch grundlegenderen Beziehung. Dreht mir die Zunge durch hier. Solche Erkenntnis steht noch in einer anderen, noch grundlegenderen Beziehung zum Problem der Liebe. Das Grundbedürfnis, sich mit einem anderen Menschen zu vereinigen, um auf diese Weise dem Kerker des eigenen Abgetrenntseins zu entrinnen, ist eng verwandt mit einem anderen spezifischen menschlichen Verlangen, nämlich dem, das Geheimnis des Menschen zu ergründen. Das ist cool. Echt, ist das ein menschliches, denkst du?
Als Erkenntnis ist doch generell, also nicht nur das Geheimnis des Menschen zu ergründen, sondern vielleicht auch das Geheimnis der Welt oder des Daseins an sich. Aber das ist schon, also Erkenntnis generell ist ein Grundbedürfnis, würde ich schon so sagen.
Ja, würde ich auch so sehen. Ist das bei jedem Menschen so? Mit einem anderen spezifischen menschlichen Verlangen? Alles wissen zu wollen. Also gut, ich meine, der Mensch ist natürlich ein neugieriges Wesen und so. Aber ich weiß nicht, ob diese Faszination also dieses Verlangen, ob das jeder Mensch hat. Oder bei mir ist das Verlangen dann immer relativ schnell auch, also ich will schon immer wissen, was dahinter steckt, aber ich denke mir halt so manche Fragen, die kann man halt auch nicht, ich weiß nicht, das ist mir dann alles zu viel Metaphysik so. Das kann ich halt alles nicht wissen. Und das kann mir auch keiner weismachen, dass er da eine Lösung gefunden hat. Und ich weiß nicht, auf Sachen, wo es keine Lösung gibt.
Doch schon, es gibt
schon Lösungen. Da denke ich mir, ob man sich damit, Lösung nicht. Es gibt Antworten.
Das sind ja Lösungen.
Antworten aus verschiedenen, die man aus verschiedenen Perspektiven, also was weiß ich, ob die Sinnfrage, was ist das Sinn des Lebens oder so. Da gibt's wahrscheinlich tausende Antworten, aber es ist ja, muss ja jeder für sich selbst seine eigene finden. Aber auf der anderen Seite, gut, das Fragen ja an sich. Also mich widerstrebt da immer, okay, es gibt halt keine definitive Antwort, also brauche ich auch eigentlich gar nicht danach fragen, so, weiß ich nicht. Also genauso hier das Geheimnis des Menschen zu ergründen. Ich meine, gut, das ist zwar alles interessant und das ist eine spannende Materie. Ich finde das ja auch cool. Ich würde ihm da gar nicht widersprechen, ein spezifisches menschliches Verlangen. Jetzt würde ich mal einen schönen Exkurs machen. Okay, Geheimnis des Menschen. Also spezifisches menschliches Verlangen. Grundlegenderes. Okay. Das Leben ist nicht nur in seinen rein biologischen Aspekten ein Wunder und ein Geheimnis. Der Mensch ist für sich und für seine Mitmenschen auch in seinen menschlichen Aspekten ein unergründliches Geheimnis. Ja, sehe ich auch so. Wir kennen uns und kennen uns doch auch wieder nicht, so sehr wir uns auch bemühen mögen. Wir kennen unseren Mitmenschen und kennen ihn doch auch wieder nicht, weil wir selbst kein Ding sind und weil unser Mitmensch ebenfalls kein Ding ist. Je weiter wir in die Tiefe unseres eigenen Seins oder das eines anderen Menschen hinabreichen, umso mehr entzieht sich uns das, was wir erkennen möchten. Trotzdem können wir den Wunsch nicht unterdrücken, in das Geheimnis der Seele des Menschen, in den innersten Kern seines wahren Wesens einzudringen. Ja, würde ich auch so sehen. Es gibt eine verzweifelte Möglichkeit, dies zu erreichen. Sie besteht darin, den anderen völlig in seine Gewalt zu bekommen, ihn mit Macht dazu zu bringen, das zu tun, was wir wollen, das zu fühlen, was wir wollen, das zu denken, was wir wollen, sodass er in ein Ding in unserem Besitz verwandelt wird. Dieser äußerste Versuch, den anderen zu erkennen, ist bei extremen Formen des Sadismus gegeben. Im Wunsch und in der Fähigkeit, ein menschliches Wesen leiden zu lassen, es zu quälen, es zu zwingen, in seinem Leiden sein Geheimnis preiszugeben. Dieses Verlangen, in das Geheimnis eines anderen Menschen und damit in das eigene Geheimnis einzudringen, ist im Wesentlichen die Motivation für die Tiefe und Intensität der Grausamkeit und Destruktivität. Ach du Hilfe! Jetzt macht er aber ganz schön, jetzt dreht er aber ganz schön am Rad hier. Isaac Babel hat diesen Gedanken prägnant zum Ausdruck gebracht. Er zitiert einen Offizierskameraden im russischen Bürgerkrieg, der, nachdem er seinen früheren Herrn zu Tode getrampelt hat, sagte: Ich würde sagen, mit Schießen schafft man sich so einen Kerl nur vom Hals. Aber mit Schießen kommt man nicht an die Seele heran, wo die in dem Kerl ist und wie sie sich zeigt. Aber ich schone mich nicht und ich habe schon mehr als einmal auf einem Feind über eine Stunde lang herumgetrampelt. Weißt du, ich möchte herauskriegen, was das Leben wirklich ist, was das mit unserem Leben so auf sich hat. Zitat Ende. Babel 1955. Naja, Babel 55, da hat bestimmt ein Literaturverzeichnis.
Krass. Also die Sadisten quälen einfach um auch der Erkenntnis willen.
Naja, das ist auch schon ganz weit. Meinst du, also, dass das so da dahinter steckt?
Ja, schon, die wollen schon irgendwelche Gefühlsregungen sehen. Da ergötzen die sich ja schon dran an dem Schmerz des anderen. Aber die wollen halt bestimmte bestimmte Sachen erkennen. Also die wollen dann ja wollen ja auch irgendwelche Regungen zeigen. Manche, es gibt ja auch Sadisten, die einfach auch Menschen umbringen, um einfach zu wissen, wie das ist, wenn jemand stirbt.
Na gut, aber das ist ja auch hier extrem. Also ich denke mal, vorhin von diesen Masochisten und Sadisten gesprochen hat, ich denke mal, das darf man nicht so in dem Sinne sehen, wie man sich das so vorstellt.
Aber hier spricht er doch gerade.
Na, hier spricht er jetzt davon. Eben. Das finde ich halt ein bisschen, arg krass, was er jetzt hier auspackt. Aber das ist so diesen Masochisten und Sadisten in dem Sinne, wie er es das vorhin beschrieben hat, als diese symbiotischen Formen, da denke ich mal, meint er das wesentlich entschärfter. Also, dass das nicht solche Extremfälle hier der Existenz sind. Also,
der meint es einfach weiter gefasst da. Aber solche Extremfälle gehören da schon auch mit rein.
Ne, gehören da mit rein, okay, klar. Aber dass die...
Alle,
weil ich meine, diese anderen hier, Sadisten und das beschreibt er ja so als vielleicht so als generellen Charakter, Menschentypus sogar halt, dass es halt so diesen masochistischen Menschen gibt.
Auch
halt.
Entwicklungsform. Es gibt ja, kann ja sein, dass man erst masochistisch veranlagt war und dann irgendwann aber irgendwie schon
umswitcht zu diesem produktiven Charakter
fähig wird zu lieben, in dem Sinne, wie er es meint. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es so was Festes ist, dieses sadomasochistische. Aber hier, ich glaube, solche Extremfälle gehören da schon mit rein. Alle Sadisten, die er vorne angesprochen hat, in diesen unreifen Formen der Liebe, sind so extrem. So wie das, ich denke mal, das sogar, ist extrem hier.
Also das überrascht mich jetzt auch, dass er das hier bringt,
ist ja eigentlich das, was man unter den Sadisten versteht.
Naja, aber ich glaube, so meint er das, also hätte ich jedenfalls gedacht, dass er das vorhin nicht so meint.
Ja, nicht so extrem.
Diese Symbiose. Also er bezeichnet ja auch, er sagt ja auch, manche Menschen oder manche Völker haben halt eher so ein, oder da herrscht halt dieser masochistische Charaktertyp auch eher vor. Also er sieht das ja auch generell so als Charaktertyp.
Ja, sagt also irgendwie manche Länder. Manche Länder
schaffen da nicht. In dem Buch nicht, ja. Aber in anderen hier, Furcht vor der Freiheit, da läuft es, glaube ich, schon darauf hinaus, dass manche Völker, also durch den Nationalsozialismus auch, also jetzt nicht durchgegangen, ist er emigriert, aber da hat er viel Analyse betrieben halt. Und das zum Beispiel, also das ist ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber so falsch liege ich da, glaube ich, nicht, dass er halt schon sagt, dass damals im Nationalsozialismus, dass viele Menschen halt diesem masochistischen Charaktertyp entsprochen haben, also dass das halt Leute waren, die, oder Menschentypen waren, die halt diese Zuflucht gesucht haben in dieser Unterwerfung, also dass du halt als Mensch dich einer Macht unterwirfst, nur damit du diesen existenzialistischen Druck nicht spürst und dass du als Mensch auch dass du keine Verantwortung übernehmen musst, sondern dass du dich halt unterwirfst und du lässt jemand anders für dich denken, jemand anders für dich handeln und du bist nur noch ausführendes, williges Organ, also verlierst auch deine Individualität, deine Integrität. Und dass er das so meint und nicht in so einem krassen Sinne halt masochistisch, sondern eben das ist so diese, ja, das ist halt, das Wort klingt natürlich immer so heftig, sadistisch und masochistisch, aber dass er das eigentlich meint, so, naja, das sind halt Leute, die sich halt unterwerfen. Und das ist halt so ein Charakterzug irgendwie, der sich unterwerfende Mensch. Und auf der anderen Seite der Sadist, das ist halt der unterdrückende Mensch. Also der findet halt Bestätigung darin, dass er andere kontrolliert. Also eine harmlose Form wäre sicherlich ein manipulativer Mensch irgendwie.
Naja, klar, hat dann so ein weiteres Verständnis, aber diese Extremform gehört trotzdem mit rein, die jetzt gerade eben beschrieben wird, so würde ich es bezeichnen, würde ich es verstehen.
Aber dass er die Keule gleich auspacken muss, also ganz schön. Ja, ich dachte, das ist ja so ein schönes, ja, oh, die Liebe ist so stark Buch. Und dann kommt hier irgendwie Leute, die irgendwo drauf rumtrampeln, also was soll denn das? Na gut, bei Kindern können wir oft beobachten. Wie viele Seiten haben wir jetzt noch hier mit dem Kapitel?
66.
Ach du Scheiße.
Wir müssen noch schaffen, oder mal?
Naja, mal gucken. Vielleicht finden wir einen guten Breakpunkt hier irgendwo. Also, aber so können wir jetzt nicht herausgehen hier mit Kerl, der rumschießt. Also, bei Kindern können wir oft beobachten, wie sie diesen Weg zur Erkenntnis ganz offen einschlagen. Das Kind nimmt etwas auseinander, es zerbricht es, um es kennenzulernen. Oder es zerlegt ein Tier, es reißt grausam einem Schmetterling. Gott, oh Gott. Grausam einem Schmetterling die Flügel aus, um ihn kennenzulernen, ihm sein Geheimnis gewaltsam zu entreißen. Diese Grausamkeit selbst ist hier durch etwas Tieferes motiviert. Durch den Wunsch, hinter das Geheimnis der Dinge und des Lebens zu kommen. Also ich weiß nicht, das ist mir ein viel zu großer Bogen.
Nee, ich finde das gut.
Also dass die Sadisten irgendwie andere Leute zu Tode quälen, nur damit sie irgendwie in die Tiefe der Seele gucken können. Also,
ich denke das schon.
Da stecken andere Motive dahinter.
Nee, ich denke das schon.
Das ist viel profaner und ist nicht so hier metaphysisch aufgebläht.
Nee, ich finde aber wirklich, dass es Menschen gibt, die einfach jemanden anderen quälen und töten, um zu gucken, wie das ist. Es ist einfach ein Interesse. Ich glaube, es gibt Leute, die wirklich aus Interesse töten. Wie ist denn das, wenn ein Mensch stirbt? Wie ist denn das? Also ich denke, das so doof ist das, ne? Diesmal weiter.
Naja, aber da geht es doch eher um die Intensität der Erfahrung, nicht darum zu wissen, irgendwie, wie die Seele aufgebaut ist. Also da geht's,
das ist kein wissenschaftliches.
Solchen Menschen geht es darum, irgendwie eine intensive, krasse Erfahrung zu machen. Halt,
so. Na, aber das ist doch eine Erkenntnis, eine Erfahrung.
Nee, eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung ist für einen Moment da. Halt.
Naja, aber das ist eine eine grundsätzliche Form der Erfahrung, Erkenntniserfahrung. Ich erfahre das, wie das ist. Das ist Erkenntnis. Erfahrung machen heißt erkennen. Also komm, jetzt lies mal weiter.
Naja, Also gehe ich nicht ganz mit.
Ja, das ist halt.
Na prima. Okay, aber gut, in der Liga kann ich auch nicht mitspielen. Okay, da fangen wir jetzt gar nicht an. Okay, dann kommst du doch mit deinen Freunden hier um die Ecke hier mit Kant und wie sie alle heißen. Na, scheiße. Da ziehe ich dann zurück. So, okay, der andere Weg. Das, aber gut, vielleicht kommt er
mach
ja
auch noch. Mach es mit dem Kind
ja,
weiter.
Ja, das Kind, nee, das ist jetzt vorbei.
Nein, es fließt jetzt
ja,
noch
doch,
mal.
Ja, doch, ne, die Grausamkeit ist selbst hier durch etwas Tieferes motiviert, durch den Wunsch hinter das Geheimnis der Dinge und des Lebens zu kommen. So, also selbst das Kind will das angeblich schon. Ganz zu vergessen, glaube ich nicht. Der andere Weg, das Geheimnis, Anführungsstrichen, zu erkunden, ist die Liebe. Ach, schön nochmal. Liebe ist ein aktives Eindringen in den anderen, wobei das eigene Verlangen, ihn zu erkennen, durch die Vereinigung gestillt wird. Im Akt der Vereinigung erkenne ich dich, erkenne ich mich, erkenne ich all die anderen und ich weiß doch nichts. Ich erkenne auf die einzige Weise, in welcher dem Menschen Erkenntnis des Lebendigen möglich ist, im Erleben von Einheit und nicht aufgrund des Wissens, das mir mein Verstand vermittelt. Der Sadismus ist vom Verlangen motiviert, das Geheimnis zu durchschauen, doch bleibe ich dabei so unwissend wie zuvor. Ich habe dem anderen, oh, jetzt geht's wieder los. Ich habe dem anderen Glied um Glied auseinandergerissen, aber ich habe damit nur erreicht, ihn zu zerstören. Liebe ist der einzige Weg zur Erkenntnis, der im Akt der Vereinigung mein Verlangen stillt. Im Akt der Liebe, im Akt der Hingabe meiner selbst, im Akt des Eindringens in den anderen finde ich mich selbst, entdecke ich mich selbst, entdecke ich uns beide, entdecke ich den Menschen. Ach, das wäre ein schönes Schlusswort. Das Verlangen, uns selbst und unseren Mitmenschen zu erkennen, drückt sich in der Inschrift des Apollo-Tempels in Delphi aus. Erkenne dich selbst. Dieses Motto ist die treibende Kraft der gesamten Psychologie. Ja, nicht ganz, aber okay. Aber da in uns das Verlangen ist, alles über den Menschen zu wissen, sein innerstes Geheimnis zu erkennen, kann dieses Verlangen durch die gewöhnliche Verstandeserkenntnis allein niemals gestillt werden. Selbst wenn wir tausendmal mehr über uns wüssten, kämen wir doch nie auf den Grund. Wir blieben uns immer ein Rätsel, wie auch unsere Mitmenschen uns immer ein Rätsel bleiben würden. Der einzige Weg zu ganzer Erkenntnis ist der Akt der Liebe.
Das ist ein schöner Satz, den müsste man unterstreichen, bräuchte ich für meine Arbeit. Lies ihn nochmal vor.
Der einzige Weg zu ganzer Erkenntnis ist der Akt, also Akt kursiv geschrieben, der Liebe.
Oh, das muss man.
Kommt noch ein Doppelpunkt, geht noch weiter. Dieser Akt transzendiert alles Denken und alle Worte. Cool. Es ist der kühne Sprung in das Erleben von Einheit. Freilich ist das gedankliche Wissen, das heißt die psychologische Erkenntnis, eine unentbehrliche Voraussetzung für die volle Erkenntnis im Akt der Liebe. Ich muss den anderen und mich selbst objektiv kennen, um sehen zu können, wie er wirklich ist. Oder besser gesagt, um die Illusion, das irrational entstellte Bild zu überwinden, das ich mir von ihm mache. Nur wenn ich einen anderen Menschen objektiv sehe, kann ich ihm im Akt der Liebe, Nur wenn ich einen anderen Menschen objektiv sehe, kann ich ihn im Akt der Liebe in seinem innersten Wesen erkennen. Klammer. Dies spielt bei der Bewertung der Psychologie in unserer heutigen westlichen Kultur eine wesentliche Rolle. Zwar spricht aus der großen Popularität der Psychologie zweifellos ein Interesse am Wissen um den Menschen, aber sie ist gleichzeitig ein Hinweis auf den grundsätzlichen Mangel an Liebe in den heutigen menschlichen Beziehungen. Das psychologische Erkennen wird zu einem Ersatz für das volle Erkennen im Akt der Liebe, anstatt nur ein Schritt zur Erkenntnis hin zu sein. Klammer zu.
Also das Erkennen kommt zu kurz in den heutigen Beziehungen, oder wie? Was ich verstehen.
Na, die Liebe, es ist zu wenig Liebe da.
Und deswegen auch zu wenig Erkennen. Ja. Deswegen.
Deswegen brauchst du Psychologie.
Das finde ich wiederum ein bisschen Quatsch, echt.
Naja, ja. Zwar spricht aus der großen Psychologie ein Interesse am Wissen und dem Menschen, aber sie ist gleichzeitig ein Hinweis. Also die große Popularität der Psychologie ist gleichzeitig ein Hinweis auf den grundsätzlichen Mangel an Liebe in den heutigen menschlichen Beziehungen. Ja, also es gibt in den heutigen menschlichen Beziehungen zu wenig Liebe. Ich glaube, darauf will er ja auch später noch hinaus, warum das so ist. Und Schuld ist natürlich der Kapitalismus. Das psychologische Erkennen wird zu einem Ersatz für das volle Erkennen im Akt der Liebe. Also eigentlich müsste man oder kann man den anderen im Akt der Liebe vollständig erkennen, aber da es heutzutage einen Mangel an Liebe gibt, brauchst du die Psychologie, um Teilaspekte des Menschen zu erkennen. Ist mir auch viel zu weit hergeholt. Okay. Parallel zum Problem, den Menschen zu erkennen, gibt es das religiöse Problem, Gott zu erkennen. Oh Gott, oh Gott. In der herkömmlichen westlichen Theologie wird versucht, Gott im Denken zu erkennen und Aussagen über Gott zu machen. Es wird angenommen, dass sich Gott durch Denken erkennen kann. Die Mystik, welche, wie ich später noch zeigen werde, die letzte Konsequenz des Monotheismus ist, gibt den Versuch auf, Gott gedanklich erfassen zu können. Stattdessen versucht sie, zum Erlebnis der Einheit mit Gott zu gelangen, in der kein Platz mehr ist für ein Wissen über Gott und wo auch kein Bedürfnis mehr danach besteht. Das Erlebnis der Vereinigung mit dem Menschen oder religiös ausgedrückt mit Gott ist keineswegs irrational. Es ist ganz im Gegenteil, wie Albert Schweitzer dargelegt hat, das Ergebnis des Rationalismus in seiner kühnsten und radikalsten Konsequenz. Es beruht auf unserem Wissen um die grundsätzlichen und nicht zufälligen Gesetze unserer Erkenntnis, auf unserem Wissen darum, dass wir das Geheimnis des Menschen und des Universums nie begreifen werden, dass wir es aber trotzdem im Akt der Liebe erkennen können. Psychologie als Wissenschaft hat ihre Grenzen. Und wie die Mystik die logische Konsequenz der Theologie ist, so ist die letzte Konsequenz der Psychologie die Liebe. Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung und Erkenntnis stehen miteinander in engem Zusammenhang. Sie bilden ein Syndrom von Einstellungen, die beim reifen Menschen zu finden sind. Das heißt, bei einem Menschen, der seine eigenen Kräfte produktiv entwickelt hat, der nur das haben will, was er sich selbst erarbeitet hat, der seine narzisstischen Träume von Allwissenheit und Allmacht aufgegeben und die Demut erworben hat, die auf einer inneren Stärke beruht, wie sie nur echtes, produktives Tätigsein geben kann. Bisher habe ich von der Liebe nur als von der Überwindung des menschlichen Getrenntseins, als der Erfüllung der Sehnsucht nach Einheit gesprochen. Aber über das universale existenzielle Bedürfnis nach Einheit hinaus gibt es noch ein spezifisch biologisches Bedürfnis. Jo. Das Verlangen nach einer Vereinigung des männlichen und des weiblichen Pols. Sprich Fortpflanzung. Das war jetzt mal, habe ich jetzt mal umgangssprachlich erklärt.
Was denn?
Naja, klar, das ist irgendwie auch noch das die Überwindung der Einsamkeit, also dass sich Männchen und Weibchen irgendwie automatisch auch vereinigen wollen halt.
Also nicht nur die Überwindung des Getrenntseins, sondern auch, dass es um Sex geht.
Ja, Fortpflanzung, ja. Also, ja.
Sex.
Ja. Braucht man, um sich, der Mensch pflanzt sich halt sofort. Ja, das ist übrigens, fällt mir gerade ein hier, das ist natürlich auch eine Brücke zu Freud hier, kommt vielleicht noch, vielleicht bringt er noch Freud mit rein. Weil der Freud sagt natürlich wieder, dass dieses grundsätzliche Problem besteht, also dass der Mensch irgendwie selbst einsam ist. Aber das Hauptproblem ist eigentlich immer diese sexuelle Triebbefriedigung. Also das ist noch ein viel stärkeres Motiv für menschliches Handeln halt. Und die resultiert halt aus der Biologie. Also aus diesem eben, dass wir halt Menschen sind und irgendwie auch trotzdem noch, uns fortpflanzen müssen wollen. Also das aus der Biologie so vorgegeben ist.
Das mal weiter, was jetzt zum Sex steht.
Das kommen wir endlich dazu. Ne? Mhm. Als der Erfüllung der Einheit. Okay, aber über das universale existenzielle Bedürfnis nach Einheit gibt es noch, so hatten wir, dieser Gedanke der Vereinigung der beiden Pole kommt am eindrucksvollsten in dem Mythos zum Ausdruck, dass Mann und Frau ursprünglich eins waren, dass sie auseinandergeteilt wurden und dass seitdem jeder Mann seine verlorene weibliche Hälfte sucht, um sich aufs Neue mit ihr zu vereinigen.
Der Mythos von den Kugelmenschen bei Platon ist das.
Was ist die Kugelmenschen bei Platon? Das meiner Meinung nach nimmt er das ein bisschen alles zu wörtlich. Jeder Mann seine verlorene weibliche Hälfte sucht, um sie aufs Neue mit ihr zu vereinigen. Nein, also ich habe nur Sex mit einer Frau, weil ich irgendwie... Weil wir früher mal eins waren. Das ist mir zu mystisch. So, okay, Klammer. Der gleiche Gedanke von der ursprünglichen Einheit der Geschlechter ist auch in der biblischen Geschichte enthalten, nach welchem Eva aus der Rippe Adams geschaffen wurde, wenn auch in dieser von einem patriarchalischen Geist erfüllten Geschichte die Frau als dem Manne untergeordnet erscheint. Klammer zu. Die Bedeutung des Mythos ist offensichtlich. Die sexuelle Polarisierung veranlasst den Menschen, eine Einheit spezieller Art zu suchen, nämlich die mit dem anderen Geschlecht.
Was würden jetzt hier Homosexuelle sagen? Für die ist das ja dann gar nicht zugeschnitten, das Buch.
Nee. Naja, vor allen Dingen, also der Satz ist mir auch schon wieder, also ich weiß nicht, so richtig steige ich, also komme ich ja, ich verstehe, es ist mir manchmal, ist mir das ein bisschen zu naiv geschrieben hier, ich weiß nicht. Oder irgendwie, die sexuelle Polarisierung veranlasst den Menschen, eine Einheit mit dem anderen Menschen, also. Na gut, okay, ja, kann man ja auch noch, ja, okay, ich mache einfach weiter. Also nochmal, die sexuelle Polarisierung veranlasst den Menschen, eine Einheit spezieller Art zu suchen, nämlich die mit dem anderen Geschlecht. Okay, er schreibt ja nicht, das veranlasst den Menschen dazu, Geschlechtsverkehr zu suchen. Also das hätte ich jetzt komisch
gefunden. Ja, warum mit dem anderen Geschlecht? Wisst ihr was, was sagt denn naja, Menschen jetzt so, die homosexuell sind? Die suchen ja das gleiche Geschlecht. Also die finden, was sagt dann dazu zu Homosexualität? Wann hat er das geschrieben? Dann müsste das
56, naja, das war schon noch so die Zeit, wo das noch nicht so anerkannt war. Mhm. Oder wurde es, naja, auch Jahre später wurde das ja noch als Krankheit angesehen. Mhm. Also, das ist ja erschreckend. Ich glaube, sogar im ersten ICD ist Homosexualität immer noch früher noch eine Krankheit. Also, offiziell anerkannt. Das ist ja in Deutschland auch was mit den 68ern, das ist ja auch was bereinigt worden. Das war eine Straftat, also im bundesdeutschen oder weltweit. Ist ja in manchen Ländern heutzutage noch so. Also Homosexualität, kannst du vergessen, kriegst du eine Strafe.
Ja, weiter.
Ja. Die Polarität zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip besteht auch im Inneren eines jeden Mannes und im Inneren einer jeden Frau. Genauso wie im physiologischen Bereich Mann und Frau jeweils auch Hormone des anderen Geschlechts haben, sind sie auch im psychologischen Sinn bisexuell. Sie tragen beide das Prinzip des Empfangen und des Eindringens der Materie und des Geistes in sich. Der Mann wie auch die Frau finden die Einheit in sich selbst nur in Gestalt der Vereinigung ihrer weiblichen und männlichen Polarität. Diese Polarität ist die Grundlage jeder Kreativität. Die männlich-weibliche Polarität ist auch die Basis der zwischenmenschlichen Kreativität. Biologisch wird dies darin sichtbar, dass die Geburt eines Kindes auf der Vereinigung von Samen und Eizelle beruht. Aber auch im rein seelischen Bereich ist es nicht anders. In der Liebe zwischen Mann und Frau werden beide wiedergeboren. Klammer, die homosexuelle Abweichung von der Norm entsteht dadurch, dass diese polarisierte Vereinigung nicht zustande kommt und dass der Homosexuelle hierdurch unter dem Schmerz der nicht aufgehobenen Getrenntheit leidet. Wobei es sich übrigens um ein Unvermögen handelt, dass er mit dem durchschnittlich heterosexuell Verlangten, der nicht lieben kann, teilt. Klammer zu. Also das ist komplett falsch.
Was?
Also das ist heutzutage eindeutig widerlegt.
Was
denn? Naja, dass Homosexualität dadurch entsteht, weil ein eigentlich heterosexueller Mensch nicht zur Vereinigung mit einem Wesen des anderen Geschlechts kommt. Und dass du deswegen homosexuell...
Also aber wieso kommst du nicht zu dieser Vereinigung?
Ja, das schreibt ja nicht, dass diese polarisierte Vereinigung nicht zustande kommt.
Hm.
Und dass der Homosexuelle hierdurch unter dem Schmerz leidet. So, und dadurch zum Homosexuellen wird. Also, weil er sich nicht vereinigen kann mit einem Wesen des anderen Geschlechts, warum auch immer.
Ist aus dem Defekt heraus. Es herrscht ein Defekt in dem Sinne, dass sozusagen diese Vereinigung, so wie es normal wäre, nicht vonstatten geht.
Ja, es muss ja kein Defekt sein. Es kann ja auch eine Unfähigkeit sein.
Das ist auch ein Defekt, wie wir als Defekt bezeichnen. Das ist ein Defekt, was eigentlich natürlicherweise so sein müsste, ist aber nicht.
Ja, und dadurch kommt Schmerz und dann entwickelst du homosexuelle Tendenzen und stehst auf einmal auf das eigene Geschlecht. Naja gut, ich will ihm mal zugutehalten, dass das hier 56 ist und dass die Forschung da noch nicht allzu weit war. Vermutlich. Oh, schon ganz schön krass. keine Ahnung. Wäre mal interessant zu wissen, was andere Leute aus der Zeit irgendwie oder generell auch so Philosophen oder Psychologen Sexualität sagen aus der Zeit.
Also auch schon eher hier als Krankheit oder als irgendwie Abnormalität oder so.
Na gut, er bezeichnet es ja nicht als Krankheit, er bezeichnet es ja nur, dass es halt, naja, dass es halt na, fast schon natürlich ist. Also dass es halt dadurch zustande kommt, dass wenn du dich nicht mit dem anderen Geschlecht vereinigen kannst.
Ja, wenn da irgendein Defekt herrscht halt. Ein Defekt und was
passiert. Aber an sich ist es natürlich, weil du halt eben dieser, also Grundlage bleibt natürlich trotzdem diese Verlassensangst, also oder diese Einsamkeit, also dieser existenzielle Konflikt. Und wenn du den halt nicht durch eine Vereinigung mit dem anderen Geschlecht auflösen kannst, dass du dann halt das in dem eigenen Geschlecht suchst. Der nicht lieben kann, teilt, okay. Die gleiche Polarität des männlichen und weiblich, wir haben es gleich geschafft. Weiblichen Prinzip gibt es auch in der Natur. In der Polarität der beiden fundamentalen Funktionen des Empfangens und des Eindringens. Es ist die Polarität von Erde und Regen, von Fluss und Meer, von Tag und Nacht, von Dunkelheit und Licht, von Materie und Geist. Der muslimische Dichter und Mystiker Rumi hat dies besonders schön ausgedrückt. Das lese ich aber jetzt nicht hier alles vor.
Bitte,
das ist ja so ein übelstes Gedicht hier.
Wie
ich ihn kenne, wirst du jetzt hier übelstes rumgeschwurbelt. Also der driftet mir hier viel zu sehr ab in irgendwelche Erde und Regen, Fluss und Meer, Tag und Nacht.
Wenn du dich jetzt nicht so beschweren würdest, dann wären wir jetzt schon viel weiter. Komm, es liest jetzt, wir wollen vollständig sein.
Naja, aber der...
Das
ist mir übelstes Geschwurbel hier langsam. Ich dachte, da kommt mal wieder hier ein bisschen Materie, ein bisschen schön
Geschwobel.
So hier, ein bisschen schön Kapitalismuskritik oder so ein Kram, oder?
Philipp,
der driftet ja völlig ab.
Philipp,
jetzt, ja.
Du liest den Prüber Liebe.
Ja,
was
okay,
du
also gut, aber es ist bis Seite 66 geht's nächste Kapitel. Liebe zwischen, oh Gott, na, das ist ja wieder dann konkret. Na gut, okay, also die 6 Seiten ziehen wir jetzt noch durch, ja.
Tust du mich jetzt nachäffen? Schön, Mann.
Naja, okay, los geht's. Der muslimische Dichter und Mystiker Rumi hat dies besonders schön ausgedrückt. Jetzt bin ich gespannt. Also, soll ich ein bisschen einen poetischen Ton einschlagen?
Ja,
so ein schön bisschen Tambre hier. Wahrscheinlich nie sucht der Liebende, ohne von der Geliebten gesucht zu werden. Hat der Blitz der Liebe dieses Herz getroffen, so wisse, dass auch jenes Herz voll Liebe ist. Wächst die Liebe zu Gott in deinem Herzen, so wirst du auch ohne Zweifel von Gott geliebt. Kein Händeklatschen ertönt nur von einer Hand ohne die andere. Göttliche Weisheit und Gottes Ratschluss macht, dass wir voreinander lieben. Durch diese Vorbestimmung ist jeder Teil der Welt mit seinem Gefährten gepaart. Nach Ansicht der Weisen ist der Himmel der Mann und die Erde die Frau. Die Erde zieht auf, was vom Himmel herabfällt. Fehlt der Erde die Wärme, so schickt sie der Himmel. Geht ihr Frische und Nässe verloren, so versorgt der Himmel sich aufs Neue. Der Himmel geht seinen Lauf wie der Gatte, der nach Nahrung sucht für sein Weib. Und die Erde widmet sich eifrig häuslichen Pflichten. Sie hilft bei der Geburt und nährt, was sie gebiert. Siehe, auch Himmel und Erde sind mit Verstand begabt, verrichten sie doch das Werk verständlicher Wesen. Fände der eine nicht Gefallen am anderen, weshalb hingen sie dann wie Liebende aneinander? Wie sollten Blumen und Bäume blühen ohne die Erde? Was würde ohne sie Wasser und Wärme des Himmels erzeugen? So wie Gott in Mann und Frau das Verlangen gepflanzt hat, auf das die Welt erhalten bliebe durch ihre Vereinigung, so hat er auch jenen Teil der Welt das Verlangen nach einem anderen Teil dieser Welt eingepflanzt. Feinde sind Tag und Nacht von außen gesehen. Doch dienen sie beide demselben Zweck. Beide lieben einander, um gemeinsam ihr Werk zu vollenden. Ohne die Nacht würde des Menschen Natur nichts empfangen, sodass der Tag nichts mehr zum Ausgeben hätte. Oh. Uiuiuiui. Also, Poesie war ich jetzt eigentlich nicht getrimmt hier. Okay. Ich lese Liebe und Sexualität, das geht's wieder los. Das Problem der männlich-weiblichen Polarität führt zu weiteren Erörterungen über das Thema Liebe und Sexualität. Ich erwähnte bereits, dass Freud sich irrte, als er in der Liebe ausschließlich den Ausdruck oder die Sublimierung des Sexualtriebs sah und nicht erkannte, dass das sexuelle Verlangen nur ein Ausdruck des Bedürfnisses nach Liebe und Einheit ist. Ja.
Also tut er die zweite Komponente jetzt doch wieder auf die erste zurückführen. Er sagt ja vorhin, es gibt noch einen anderen Zug in der Liebe, nicht nur dieses Verlangen nach Vereinigung, sondern auch dieses Sexuelle. Und jetzt sagt er wieder, naja, das Sexuelle ist nur Ausdruck.
Nur ein Ausdruck.
Ein Ausdruck.
Also das eine ist jetzt nicht betont
ein,
hier,
ein aber Ausdruck der Vereinigung. Das ist auch komisch.
Naja, er verkennt das halt mit der Biologie irgendwie. Das macht, also finde ich jedenfalls. Also dass Sex ja auch einfach nur ein biologisches Bedürfnis ist. Also Freud ist ja sicherlich auch. Okay, immerhin bringt er jetzt mal Freud, das ist ja mal interessant. Also er hat auch recht, dass Freud sich da irrt, dass in der Liebe ausschließlich den Ausdruck der Sublimierung des Sexualtriebs sah. Ja, das ist Freud wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass. Aber immerhin ein bisschen griffiger noch als sein Kram hier, finde ich irgendwie. Liebe ausschließlich den Ausdruck Sublimierung des Sexualtriebs. Ja. Sublimierung ist so ein psychoanalytisches, ist ein Abwehrmechanismus, Sublimierung. Dass du unerwünschte Triebe, also die gesellschaftlich jetzt nicht anerkannt sind, dass du die in gesellschaftlich anerkannte Formen umdefinierst. Also wenn du zum Beispiel, ein Beispiel in der Psychologievorlesung war zum Beispiel, dass ein Sadist Zahnarzt wird, weil er seinen sadistischen Trieb gesellschaftlich konventioniert nicht ausleben kann, dass er irgendwie trotzdem sich eine Tätigkeit sucht, wo das irgendwie so ähnlich ist. Und eine ganz häufige Form ist auch Kunst. Naja, und das Freud halt meint irgendwie, okay, Sexual, also Liebe ist nur eine Sublimierung, also die Umwandlung des Sexualtriebs in eine gesellschaftlich anerkannte Form, so ganz interessant. Aber Freuds Irrtum reicht noch tiefer. In Übereinstimmung mit seinem psychologischen Materialismus sieht er im Sexualtrieb das Resultat einer im Körper auf chemischem Weg erzeugten Spannung, die schmerzhaft empfunden wird und daher nach Entspannung sucht. Ja, das stimmt. Ziel des sexuellen Verlangens ist die Beseitigung dieser quälenden Spannung. Die sexuelle Befriedigung liegt in dieser Spannungsbeseitigung. Ja, das ist aber auch so psychologisch, das ist auch anerkannt. Die Ansicht ist insoweit richtig, als das sexuelle Verlangen sich in ähnlicher Weise auswirkt wie Hunger und Durst, wenn dem Organismus zu wenig Nahrung zugefügt wird. Der Sexualtrieb ist nach dieser Auffassung eine Art Juckreiz. Die sexuelle Befriedigung ist die Beseitigung dieses Juckreizes. Ja. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja cool. Aber vom Prinzip her stimmt es irgendwie, ja. Also wenn man es so ausdrückt, so ein bisschen, hat schon ein bisschen so was Flapsiges auch hier, der Typ, finde ich. Also irgendwie ist ein bisschen naiv, irgendwie, oh, Sexualtrieb, oh, ja, Juckreiz. Dann juckst du dich halt so ungefähr. Also irgendwie bist du Sex haben und okay, da hast du halt Sex und dann ist wieder alles okay so. Und wenn du halt gerade niemanden hast, dann masturbierst du und dann ist auch wieder alles okay so ein bisschen halt.
Da ist der Juckreiz auch weg.
Ja. Aber vom Prinzip her stimmt das schon mit dieser sexuellen, dass das auch irgendwie Spannung halt auch in irgendwie Angst verursacht. Das ist halt, das kommt halt eben so aus dem Unbewussten kommt halt dieser Trieb. Und das ist halt Sexualtrieb. Das Problem bei Freud ist eher, dass Freud zu viel daran festgemacht hat oder fast eigentlich irgendwie alles. Und dass das auch schon bei Kindern so losgeht halt so. Später haben die Psychoanalytiker haben das später ein bisschen entschärft, dann sind die Libido-Begriff noch ein bisschen ausgeweitet. Na gut, okay. Bei einer solchen Auffassung der Sexualität wäre die. Jetzt wird's richtig gut. Bei einer solchen Auffassung der Sexualität wäre die Masturbation tatsächlich die ideale sexuelle Befriedigung. Was Freud paradoxerweise dabei übersieht, ist der psychologisch-biologische Aspekt der Sexualität, die männlich-weibliche Polarität und das Verlangen, diese Polarität durch Vereinigung zu überbrücken. Dieser merkwürdige Irrtum wurde vermutlich durch Freuds extrem patriarchalische Einstellung begünstigt, die ihn zu der Annahme verleitet, die Sexualität sei an und für sich männlich, sodass er die weibliche Sexualität außer Acht ließ. Er brachte diesen Gedanken in seinen 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie zum Ausdruck, wo er sagt, die Libido habe regelmäßig einen männlichen Charakter, ungeachtet der Tatsache, ob es sich um die Libido bei einem Mann oder bei einer Frau handle. Der gleiche Gedanke kommt auch in einer rationalisierten Form in Freuds Theorie zum Ausdruck, dass nämlich der kleine Junge die Frau als kastrierten Mann erlebe und dass die Frau selbst den Verlust des männlichen Gliedes auf verschiedene Weise zu kompensieren suche.
Penisneid.
Penisneid und Kastrationsangst. Ja, das sind so auf alle Fälle Themen, die Freud... Muss man nachlesen. Rationalisierten Formen Freuds Theorie zum Ausdruck, dass nämlich der kleine Junge die Frau als kastrierten Mann erlebe und dass die Frau selbst den Verlust des männlichen Gliedes auf verschiedene Weise zu kompensieren suche. Aber die Frau ist kein kastrierter Mann und ihre Sexualität ist spezifisch weiblich und nicht von männlichem Charakter. Die sexuelle Anziehung zwischen den Geschlechtern ist nur teilweise durch das Bedürfnis nach Abfuhr der Spannung motiviert. In der Hauptsache handelt es sich dabei um das Bedürfnis nach Einheit mit dem anderen sexuellen Pol. Tatsächlich äußert sich erotische Anziehung ja auch nicht nur in der sexuellen Anziehung. Männlichkeit und Weiblichkeit zeigen sich ebenso im Charakter wie in den Sexualfunktionen. Man kann den männlichen Charakter definieren, indem man ihm Eigenschaften wie Eindringungsvermögen, Führungsbefähigung, Aktivität, Disziplin und Abenteuerlust zuschreibt. Den weiblichen Charakter dagegen kennzeichnen Eigenschaften wie produktive Aufnahmefähigkeit, beschützen wollen, Realismus, Geduld und Mütterlichkeit. Klammer. Dabei sollte man sich stets vor Augen halten, dass in jedem Menschen stets beiderlei Charaktereigenschaften miteinander verquickt sind, wobei die zu seinem oder die zu ihrem Geschlecht gehörigen jeweils überwiegen. Klammer zu. Ja, ist durchaus vernünftige Ansicht.
Was sind aber die Eigenschaften bei Mann, welche bei Frauen?
Eindringungsvermögen, Führungsbefähigung, Aktivität, Disziplin, Abenteuerlust. Und die weiblichen sind produktive Aufnahmefähigkeit,
doof, ey.
Beschützen wollen, Realismus, Geduld und Mütterlichkeit.
Beschützen wollen?
Realismus, Geduld und Mütterlichkeit.
Der Mann hat eindeutig bessere Eigenschaften. Finde ich, ich glaube nicht, dass die nur männlich sind und auch nicht, dass die bei Männern überwiegen, bei Frauen nicht.
Naja, das ist halt Stereotyp, wie auch hier vorgeht, aber ja gut, im Großen
und Ganzen. Mütterlichkeit, das ist ein doofes Wort, das sagt ja gar nicht aus. Beschützen wollen.
Ja, beschützen wollen, ja.
Sagt man das nicht einfach, der Mann hat einen Beschützerinstinkt?
Naja, gut, die Frau ja aber auch für Kinder, also Eindringungsvermögen. Was ist ein Eindringungsvermögen beim Mann? Was ist denn das für eine Eigenschaft? Eindringungsvermögen. Naja. Abenteuerlust. Abenteuerlust ist eigentlich auch kein Charakter. Na gut, offen halt. Naja, aber ja gut, mit seiner Klammer hat er natürlich auch recht, dass in jedem Menschen stets beide Charaktereigenschaften, oder jeder Mensch hat
bei den Frauen überwiegen die halt die weiblichen, bei Männern überwiegen die männlichen Eigenschaften.
Genau, wobei die zu ihrem Geschlecht gehörigen jeweils überwiegen. Naja, das ist halt ein bisschen stereotypisch alles, aber vom Großen und Ganzen her, gut, ich meine, Stereotype sind ja jetzt erstmal, okay, Stereotype, also die auch irgendwo ein bisschen ein Fundament haben. Auch wenn, gut, ist ein bisschen ungewöhnlich seine Charakterzusammenstellung hier. Na gut, wenn die männlichen Charakterzüge eines Mannes dadurch, dass er emotional ein Kind geblieben ist, nur schwach ausgebildet sind, kommt es sehr häufig vor, dass er diesen Mangel dadurch zu kompensieren sucht, dass er in sexueller Hinsicht ausschließlich eine männliche Rolle spielt. Das Ergebnis ist dann ein Don Juan, der es nötig hat, seine Manneskraft im Geschlechtsverkehr zu beweisen, weil er sich seines männlichen Charakters nicht sicher ist. Ist die Lähmung der Männlichkeit noch extremer, so wird der Sadismus, Klammer, die Anwendung von Gewalt, Klammer zu, zum pervertierten Hauptersatz für die Männlichkeit. Ist die weibliche Sexualität geschwächt oder pervertiert, so verwandelt sie sich in Masochismus oder in Besitzgier. Na, das ist interessant. Also gut, diese Reaktionsbildung ist jetzt gar nicht mal so unwahr, also untheoretisch. Das war damals schon so die Ansicht so der Psychoanalytiker. Das sind auch Abwehrmechanismen. Okay, man hat Freud wegen seiner Überbewertung der Sexualität kritisiert. Bei dieser Kritik hat häufig auch der Wunsch eine Rolle gespielt, ein Element aus seinem System zu beseitigen, das ihm in konventionell eingestellten Kreisen Kritik und Feindschaft eintrug. Freud spürte diese Motivation genau und wehrte sich aus eben diesem Grund gegen jeden Versuch, seine Sexualtheorie zu ändern. Tatsächlich wirkte ja Freuds Theorie in seiner Zeit herausfordernd und revolutionär, das stimmt. Aber was für die Zeit um die Jahrhundertwende galt, hat 50 Jahre später seine Gültigkeit verloren. Die sexuellen Gewohnheiten haben sich so sehr geändert, dass Freuds Theorien für das Bürgertum des Westens nicht mehr anstößig sind und es zeugt von einem weltfremden Radikalismus, wenn heute noch orthodoxe Analytiker für sich besonders mutig und radikal halten, wenn sie seine Sexualtheorie verteidigen. Tatsächlich ist ihre Art von Psychoanalyse konformistisch. Macht sie doch nicht einmal den Versuch, psychologische Fragen anzuschneiden, die zu einer Kritik der heutigen Gesellschaft führen würden. Meine Kritik an Freuds Theorie gilt nicht seiner Überbetonung der Sexualität, sondern bezieht sich darauf, dass er diese nicht tief genug verstanden hat. Er hat den ersten Schritt zur Entdeckung der Bedeutung zwischenmenschlicher Leidenschaften getan. In Übereinstimmung mit seinen philosophischen Prämissen hat er sie psychologisch erklärt. In dem Maß, wie sich die Psychoanalyse weiterentwickelt, erscheint es jedoch notwendig und richtig, Freuds Auffassung dadurch zu korrigieren und zu vertiefen, dass man seine Einsichten aus dem physiologischen Bereich in den biologischen und existenziellen Bereich übernimmt. Klammer. Auch hier hat Freud den ersten Schritt in diese Richtung später selbst getan, als er den Begriff des Lebens- und des Todestriebs entwickelte. Oh, sehr gut. Sein Verständnis des Lebenstriebs, Eros, als des Prinzips der Synthese und Vereinigung liegt auf einer völlig anderen Ebene als sein Libido-Begriff. Aber wenn auch seine Theorien vom Lebens- und Todestrieb von orthodoxen Analytikern akzeptiert wurde, so kam es dennoch zu keiner grundsätzlichen Revision seiner Auffassung von der Libido, besonders nicht in der klinischen Arbeit. Klammer zu.
Kann man nächstes Woche weiterlesen, wenn du wieder...
Ja, warte mal kurz, warte mal. Das war jetzt nicht mehr so. Das war jetzt wieder halbwegs spannend zum Schluss irgendwie. Jetzt kriegt er mal wieder langsam die Brücke. Vor allen Dingen gut finde ich, tatsächlich ist die Art, macht sie die psychologische Fragen anzuschneiden, die zu einer Kritik der heutigen Gesellschaft führen würden.
Er meinte doch, seine Kritik, also die von Fromms Kritik, zielt nicht auf die Überbetonung der Sexualität, sondern was ist denn jetzt nur seine Kritik an Freud?
Ja, dass er das nicht tief genug verstanden hat. Also, dass er Sexualität rein darauf reduziert hat, dass... Das Triebleben hauptsächlich bestimmt.
Und wie versteht man Sexualität tief genug, indem man sagt, das ist ein Ausdruck von diesem Vereinigungs...
Ja, also laut Fromm, ja. Laut Fromm ist es halt...
Also es liegt da was tiefer. Und bei Freud liegt nichts tiefer. Bei Freud ist die Sexualität der Trieb, der aus sich heraus, die beruht nicht auf was anderem oder ist nicht Ausdruck von was anderem, sondern die ist sozusagen an sich letztendlich das Einzige, letztendlich, was da ihre Bedeutung ist und was sozusagen den Menschen irgendwie steuert.
Ja, also ob es das Einzige ist bei Freud, weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Also Freud legt sehr ganz, ganz viel Wert auf diese, auf diese Libido, auf diesen Sexualtrieb halt.
Und irgendwie. Bei Fromm liegt dieser diesem Sexualtrieb, dieser Libido noch was drunter und das ist dieses generelle...
Na, die Fähigkeit zu... Er geht ja davon aus, dass es hauptsächlich tiefenpsychologische Problem, ja, dieses existenzialistische Problem ist. Und die Sexualität ist ja für Fromm, also so wie ich ihn hier verstehe, ist das ja nur eine Folge von Liebe. Mhm. Also das kommt dann halt so dazu. Also dass wenn sich irgendwie...
Das ist ein Ausdruck davon.
Ja, also ein Aspekt oder eine Facette von Liebe ist halt, okay, das gehört dann halt dazu, so Sexualität.
Aber für Freud ist es das nicht.
Für Freud ist es halt die Ursache. Also für Freud ist eher so
Das, was allem zugrunde liegt.
Ja, oder was zumindest den menschlichen Charakter
oder menschliches Handeln. Menschliches
Verhalten erklärt und hauptsächlich natürlich, das ist ja immer sehr, sehr von Problemen her gedacht, also woher auch Probleme rühren. Die entspringen mehr oder weniger alle dem Sexualtrieb. Also dass der Mensch nicht mit der Libido umgehen kann. Und deswegen halt Mechanismen entwickelt, also irgendwelche Abwehrmechanismen und ja, wenn irgendwie in der Erziehung was schief geht, dann entwickelst du halt Neurosen oder Psychosen.
Also wir sind jetzt bei...
Wir sind noch nicht weit.
A, jetzt fangen wir dann bei B an. Nächste,
ja, nächste Theorie Mal. Der Liebe, das war jetzt A, Liebe als Antwort auf die auf das Problem der menschlichen Existenz.
In der menschlichen Existenz war dieses Gefühl des Abgetrenntseins, diese Angst, die sich aus diesem Bewusstsein des Abgetrenntseins sozusagen speist.
Ja, des Alleinseins. Mhm. Also, dass du als Mensch halt immer in deinem eigenen Gefängnis drin bist, halt quasi.
Dann Liebe zwischen Eltern und Kind.
Ja, also Theorie der Liebe. Das
ist sozusagen eine nächste Art von Theorie.
Die nächste Theorie, ja, Liebe zwischen Eltern und Kind. Und
dann gibt es Objekte der Liebe.
Nächstenliebe, mütterliche Liebe, erotische Liebe, selbstliebe, Liebe zu Gott. Und das nächste ist dann schon das dritte. Liebe
und ihr Verfallen der heutigen
westlichen Gesellschaft. Ja, darauf baue ich ja, dass es da noch ein bisschen lustig wird. Das da wird es ja hoffentlich spannend hier. Die Liebe und ihr. Die Praxis der Liebe. Naja, mal gucken, was er dazu zu schreiben hat. Aber es lässt mich schon Schlimmes befürchten hier, wenn er hier schon so rumschwurbelt und irgendwie die Erde und der Himmel sind eins und männlich und weiblich und was wäre der Tag ohne die Nacht und
das ist ja nur ein Gedicht, was er zitiert. Schön
poetisch. Naja, ich will aber hier keine Poetik lesen. Ich will hier knallharte ja, vor allen Dingen schön Kritik an der Gesellschaft, dass die das gar nicht mehr bevorzugt. Okay, machen wir Schluss.
Oh, 2 Stunden.
2 Stunden, das Stunde 55.
Wie spät haben wir es denn da jetzt?
18.19 Uhr haben wir angefangen. Oh, das ist schon wieder um 8 Uhr. Scheiße.
Müssen wir Essen kochen.
Okay, Schluss für heute.